Bewegte Zeiten, ihr Lieben, nicht nur in der Laufszene. Heute als besonderer Gast bei uns eine Frau, die Zeichen gesetzt hat bei den deutschen Meisterschaften. Und das wird eine ganz spannende Diskussion und eine tolle Auseinandersetzung mit Hanna Klein im Podcast Bestzeit von Philipp Krieger und Ralf Scholle. Ja, wir fangen heute ja ein bisschen nüchterner an, ja, weil das uns natürlich auch alles nicht kalt lassen kann. Da fährst du halt irgendwo in der Gegend rum und dann heißt es ja, Putin hat beschlossen, die Ukraine anzugreifen und dann verändert sich ganz viel. Obwohl, also mir, Philipp, geht so, ich kann das gar wahnsinnig schwer fassen. Ich gucke zwar sehr, sehr, sehr viel Fernsehen halt auch und versuche das irgendwie zu begreifen, aber ich kann es nicht begreifen, weil wir ja das Glück haben. Wir haben es noch nie erleben müssen. Ja, das ist halt irgendwie ja unser Glück der Generation.
Ja, da geht es mir ähnlich wie dir, Ralf. Die ein oder anderen werden sich vielleicht gewundert haben bei unserer letzten Podcast-Folge. Die haben wir natürlich lange vorher schon aufgenommen gehabt. Also was heißt lange? Wir nehmen es natürlich immer in der Woche auf, in der wir die auch ausstrahlen. Aber ich glaube, wir haben letzte Woche am Dienstag aufgenommen. Das war natürlich noch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Insofern war das damals in der Folge letzte Woche noch nicht Thema sozusagen. Aber ja, es ist dominiert auf jeden Fall auch bei mir mein Nachrichtenkonsum massiv. Also ich bin zumindest in jeder freien Minute, in der ich jetzt nicht irgendwie am Trainieren bin oder irgendwas zu arbeiten habe, tatsächlich am Handy bei mir meistens, auf Twitter, wo natürlich ich sehr viele verschiedene Medien und News-Outlets abonniert habe und versuche da auch relativ viel zu konsumieren, weil es ist, wie du sagst, es ist so eine ungewöhnliche und undenkbare Situation, dass das jetzt in Europa stattfindet, ne? Nach einer wirklich sehr langen Zeit, wo es, fand ich jetzt zumindest, keine in dem Ausmaß kriegerische Auseinandersetzung mehr gegeben hat. Ja, man kann natürlich jetzt über Jugoslawien und so weiter auch das alles natürlich, das haben wir auch noch auf dem Schirm. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie das jetzt vonstatten gegangen ist, auch eben durch den Aggressor Russland sozusagen, ist schon irgendwie so eine, es hat so kalte Krieg-Vibes von früher irgendwie, wo man einfach denkt, dass das sind Zeiten, die vorbei sind und auch vorbei bleiben sozusagen. Und das ist irgendwie schockierend tatsächlich, weil man natürlich als Sportler auch Leute kennt, die dort eben auch Athleten beispielsweise sind und sich das halt dann zwangsläufig irgendwie auch vorstellt, oder man kann sich nicht vorstellen, man versucht sich vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn man in deren Situation jetzt wäre. Weißt du, einen Tag trainierst du noch auf einen Frühjahrsmarathon und am nächsten Tag fallen auf dein Land irgendwelche Bomben und dein Alltag ist einfach komplett auf den Kopf gestellt und du hast auf einmal ganz andere wesentlich ernstere Probleme, als ob du einen guten Trainingslauf gemacht hast. Das ist halt einfach was, wo ich mich nicht ganz von frei machen kann und was mich auch seit einer Woche echt sehr beschäftigt.
Kann jetzt sein, dass ihr zu Hause sagt, ach, jetzt fangen die auch noch damit an. Eigentlich wollte ich jetzt mal 2 Stunden an was anderes denken. Ja, machen wir auch noch, machen wir auch mit unserem Gast. Ich habe es gesagt, Hanna Klein. Wir sind wahnsinnig froh, dass sie Zeit für uns hat. Hat einen besonderen Umstand, erklären wir gleich noch mit ihr zusammen. Aber es geht da ja auch darum, wie geht man als Athletin, als Athlet um? Und Hanna gehörte halt zu einer Gruppe von Athletinnen und Athleten, die bei den Deutschen Hallenleichtathletikmeisterschaften am vergangenen Wochenende versucht haben, Zeichen zu setzen. Das ist eigentlich verboten, weil politische Demonstrationen, auch das Tragen von bestimmten Insignien oder Tattoos auf den Armen etc. ist nicht gestattet, laut der Regel des Deutschen und auch des Internationalen Leichtathletikverbandes. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion. Das Interview mit ihr haben wir schon, dieses Gespräch mit ihr haben wir schon aufgezeichnet. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Diskussion mit ihr, aber wir haben auch über ganz normale Dinge, die Läuferinnen und Läufer so beschäftigt, mit ihr gesprochen. Und ich finde es auch richtig, dass man dann hin und wieder mal sagt, boah, komm, jetzt lass uns einfach mal lachen gehen, ja, oder laufen gehen, ja, und einfach mal Abstand gewinnen, weil es ist ja auch so ein Overkill, ja, der bei Corona ja auch war, dass man dann irgendwann Nachrichten nicht mehr hören konnte, weil es einfach klar too much war, ja. Und auf der anderen Seite ertappt man sich dann immer wieder, dass man doch wieder drauf drückt aufs Handy oder den Fernseher einschaltet oder im Netz irgendwie stöbert, was ist passiert, gibt es Neues oder. Und das ist natürlich im Falle von Krieg nochmal ganz anders, weil beide Seiten werden nicht immer die Wahrheit publizieren. Da sind halt auch wir als Journalisten extrem gefordert, da zu sagen, okay, können wir das belegen? Ist das verifiziert? Ist das nicht verifiziert? Ja, also eine spannende Situation. Und auch für mich ist dieses Haltung zeigen, wie das die deutschen Athletinnen und Athleten getan haben am Wochenende, so eine zweischneidige Geschichte, werde ich euch aber nachher erläutern, weil ich da ein bisschen ungutes Gefühl dabei habe. Aber ich sage euch das nachher, warum das so ist. Ja, aber ich habe da einen Magengrummeln bei. Aber du, Philipp, bist wiedergekommen und du hattest ja die Situation, du bist dann in Kenia gewesen, ja, und du bist dann halt praktisch ja mit Beginn dieser Auseinandersetzung auch noch gereist. So, jetzt stelle ich mir Trainingslager ja so vor, so habe ich das halt auch früher erlebt, da gab es aber noch kein Internet und keine Handys. Da ist man schon ein bisschen abgeschlossen, ja, und kriegt viel, viel weniger schon von zu Hause mit, ja, geschweige denn von der Welt, ja. Wie viel Schock war das, dass du dann wiederkommst und erstens der Schreibtisch voll liegt und die Wäsche nicht gewaschen ist und so weiter und so weiter, ja, und alle Leute was von dir wissen wollen, weil sie wissen ja, dass du wieder da bist und dann noch so ein Ding da drumherum.
Tatsächlich konnten wir es eigentlich relativ gut in Kenia schon verfolgen. Natürlich nicht über Fernsehen und ich jetzt zumindest auch nicht in den Zeitungen, sage ich jetzt mal. Wir haben auch Zeitungen im Hotel gehabt, aber über Smartphone und Social Media Zeitalter, wie gesagt, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer von euch zum Beispiel Twitter nutzt oder auch nicht und was du da natürlich abonniert hast, das ist natürlich sehr stark davon abhängig. Aber wenn man jetzt so die üblichen Verdächtigen Tagesschau, FAZ, Süddeutsche, Zeit Online oder sowas abonniert hat, dann habe ich das schon versucht in den letzten Tagen stark auch zu konsumieren. In den ersten ein, zwei Tagen sicherlich auch einfach aus einem gewissen Schock heraus. Ne? Also man muss ja trotzdem sich nochmal vor Augen führen. Die Westgrenze der Ukraine, die ist nicht weit weg von Passau. Und Passau ist ja jetzt bei mir mehr oder weniger um die Ecke. Also das ist dann doch sehr viel näher, als man sonst irgendwie das manchmal vielleicht in der Vergangenheit sich so vor Augen geführt hat. Und dadurch, dass mir die letzte Woche in Kenia leider auch nicht so gut ging, haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen thematisiert. Also ich konnte dann schon wieder trainieren, aber ich habe mich einfach nicht hundertprozentig fit gefühlt. Ich habe mich beim Training einfach immer sehr, sehr schlapp und abgekämpft gefühlt. Deswegen hat auch dann Renato gesagt, ich soll die letzten Tage jetzt nichts mehr mit der Brechstange versuchen, irgendwie aus Pflichtbewusstsein oder aus Panik irgendwelche Workouts durchzuhämmern, sondern soll das respektieren, soll nach Hause fliegen, vielleicht auch ein, zwei Tage mal Pause machen und vor allem mein Blut kontrollieren lassen. Und das habe ich gemacht. Und das heißt natürlich, ich hatte tatsächlich mehr Zeit, weil ich einfach eine Session am Tag trainiert habe und nicht mehr gedoppelt habe, mich damit auch zu beschäftigen, was ich auch gemacht habe. Und dann, wenn ich zurück oder als ich zurückkam, da war dann schon zwei Tage, ist mir jetzt auch nicht langweilig gewesen, wo ich nicht trainiert habe. Sonntag war ich einfach sehr platt von der Reise. Ich schlafe relativ schlecht im Flieger. Da hilft jetzt meine Körpergröße auch nicht unbedingt mit 1,88 Meter. Also ich habe zu Felix schon gesagt, wir müssen mehr Geld verdienen, Felix. Ich kann nicht mehr in Köln
fliegen. Ist klar, der feine Herr muss nach vorne. Ja klar.
Na, ich habe mich echt gefühlt wie gerädert. Also es ist ein Nachtflug gewesen, an sich ja eigentlich eine ganz coole Konstellation, dass du einen Direktflug hast nach Frankfurt über Nacht. Und dann hättest du von den 8 Stunden Flug oder 8,5 Stunden Flug, hättest du vielleicht sechs auch schlafen können, was ja ideal wäre, aber es geht bei mir nicht. Also ich weiß nicht, ob ich entweder, also gut, ich werde nicht mehr größer, aber vielleicht, ob die dann anders jetzt die Flieger besetzen. Auf jeden Fall, wenn halt deine Knie schon am Vordersitz anstoßen und du dies noch gar nicht versucht hast, dich irgendwie auszustrecken, ist es halt nicht das beste Setup, um da irgendwie entspannt einschlafen zu können. Und dementsprechend habe ich vielleicht 1,5 Stunden gedöst und dementsprechend bist du dann halt am nächsten Tag auch nicht, also du bist natürlich da nicht fit oder so. Und
Beginnende Alterssteifheit, die setzt so in deinem Alter ein.
Kommt schon, ja, ich merke das schon, das kommt auf jeden Fall. Und dann war Sonntag noch so ein bisschen Family besuchen hier von meiner Frau. Das war auch ganz cool, habe ja auch lange nicht mehr gesehen. Und Montag hatte ich dann direkt Arzttermin noch wegen Blutbild und sowas, das haben wir erst abgeklärt. Da kam Gott sei Dank nichts Besorgniserregendes raus. Ist aber mein Blutbild ja nicht immer so, muss man sagen. Ich erinnere mich noch an Berlin letztes Jahr mit der Nierengeschichte, wo ich dachte, what the fuck? Nee, ausnahmsweise mein relativ unspektakuläres Blutbild, was ja aber gut ist. Wahrscheinlich hat Renato recht gehabt, wie so oft, was er ja da auch dann nicht umsonst gute Ratschläge gibt, der halt sagt, naja, es ist halt Höhe, du erholst dich hier einfach schlechter und langsamer und dem musst du jetzt halt auch dann dementsprechend Tribut zollen und einfach das dann halt auch akzeptieren. Und so die wichtigen Blutwerte sahen eigentlich alle sehr in Ordnung aus, was übrigens eine gute Überleitung ist tatsächlich natürlich, um Athletic Greens hier nochmal als unseren Partner dieser Folge zu promoten. Also offensichtlich ist der, wie soll ich sagen, meine Daily Routine der letzten Monate nicht komplett verkehrt mit AG1 von Athletic Greens, weil sonst alle relevanten und für Sportler natürlich auch wichtigen Blutwerte sehr gut aussahen. Also da kam nur, als ich am Dienstag dann vorbeigefahren bin, um das Blutbild abzuholen, kam nur vom Doc, ja, also alles super. Ja, gut, dass wir es mal gemacht haben. Es schadet ja nicht, alle 3-4 Monate sowas mal zu machen, aber da gibt es aus seiner Sicht überhaupt nichts, worauf ich jetzt besonders Rücksicht nehmen müsste. Und dementsprechend, ja, für die zu Hause, die sagen, das wollen wir uns auch anschauen, Athletic Greens, beziehungsweise AG1 von Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, was eben dazu beiträgt, euren Nährstoffbedarf optimal zu decken. Und wenn ihr das Angebot von uns abschließen wollt, was ihr findet unter www.athleticgreens.com/bestzeit, dann bekommt ihr dazu zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und einen praktischen Shaker sowie eine Aufbewahrungsdose.
Ja, und wenn man in Stress ist, das kann durch Karneval passieren oder indem man, wie ich, Unsinn macht und doppelt, ne? Also schwimmen und Radfahren und schwimmen und laufen, ja, weil man ja sonst nichts anderes zu tun hat. Ja, weil Karneval ist ja ausgefallen, ne? Übrigens eine grandiose Rosenmontags-Demo mit 250.000 Teilnehmern in Köln. Aber dann ist schon gut, dass man so eine Routine hat und sich einfach morgens oder abends eine Ladung von AG1 reinzieht und dann ist man erstmal, was das angeht, auf der sicheren Seite, auf jeden Fall. Ne? Ich habe aber heute gesehen, heute ist Donnerstag, ja, wir sind mal wieder später in der Woche unterwegs, ja, weil du zu Hause bist und ich zu Hause bin. Du hast aber ein sehr ordentliches Fahrtspiel gemacht heute Morgen.
Genau, ich hatte ja dann Montag sicherheitshalber mal noch freigenommen und habe dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt mal 2 normale Dauerlauftage, um mich mal wieder ein bisschen einzufinden. Wir haben ja trotz alledem eine gewisse Temperaturveränderung auch logischerweise zu Kenia. Super zum Trainieren, will mich gar nicht beklagen, soweit alles cool hier in Regensburg. Aber es ist ja trotzdem nicht mehr 25 Grad plus, sondern eher so Minusgrade am Morgen. Da wollte ich jetzt auch nicht direkt am ersten Tag wieder direkt irgendwie einen Workout ballern, sondern genau, habe am Dienstag und am Mittwoch erstmal ja relativ moderate Dauerläufe gemacht. Und nachdem sich das dann auch wirklich vom Körpergefühl wesentlich besser angefühlt hat als zuletzt in Kenia, vor allem wenn man irgendwie mal bergan läuft, nicht mehr dieses komische brennende laktazide Gefühl in den Oberschenkeln, habe ich mir gedacht, ich mache heute auf jeden Fall mal jetzt wieder ein Fahrtspiel. Ich bin großer Fan von Fahrtspielen, weil man doch auch sehr auf sein eigenes Körpergefühl hört und nicht versucht, mit der Brechstange zu sehr irgendwelche Zeiten zu erreichen, die vielleicht an dem Tag dann auch gar nicht so realistisch sind. Und das lief für mich auf jeden Fall besser, als ich das mir im Vorfeld ausgemalt habe. Und ja, so habe ich heute Morgen schon mal ja in Summe mit Warm-up und Cooldown 28 Kilometer abgespult.
Ja, vielleicht nochmal, weil wir ja auch immer wieder Zuschriften kriegen zu dem, was du so treibst und zu Begrifflichkeiten und so weiter. Ja, Fahrtleck kann man ja strukturiert machen, so wie du das in der Regel machst. Kannst du gleich nochmal sagen, was du heute Morgen gemacht hast. Oder man kann es mehr oder weniger unstrukturiert machen, indem man einfach sagt, okay, ich renne jetzt einfach mal in dem Gelände, in dem ich mich halt gerade befinde, ja, und renne bis zur nächsten Straßenkreuzung oder bis zur nächsten kleinen Anhöhe oder bis zur nächsten Lichtung schnell und dann laufe ich wieder langsamer und dann laufe ich wieder schneller. Also das kann man beides machen, natürlich um eine Vergleichbarkeit herzustellen, ist ein strukturiertes Programm, das du heute gemacht hast, besser, weil man dann ja eine Idee hat, ja. Hast du Vergleichswerte zu dem, was du heute Morgen gemacht hast?
Ja, sowohl aus Kenia bedingt, aber zumindest auch zu dem, was ich gemacht habe, bevor ich nach Kenia geflogen bin. Und im Prinzip gibt es eigentlich zwei Geschichten, die eine Vergleichbarkeit herstellen, sage ich jetzt mal. Das eine ist natürlich der Gesamtumfang deines Programmes. minutentechnisch, sage ich jetzt mal, also du kannst schon relativ gut, sage ich jetzt mal, vergleichen, wenn du 60 Minuten irgendwelche Tempowechselgeschichten machst zu einem anderen 60-Minuten-Programm, wie viel du natürlich dann irgendwie in dieser Stunde zurücklegst. Noch besser vergleichbar ist natürlich, wenn es das exakt gleiche Programm ist. Und ich habe genau dieses exakt gleiche Programm wirklich in der Woche gemacht, bevor ich nach Kenia geflogen bin. Ich glaube, da bin ich heute 300 Meter weiter gerannt. Was ja erstmal, klingt jetzt nicht so viel, ist aber dann im Gesamtschnitt macht sich das schon bemerkbar auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin schon ein Fan davon, solche Programme in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren. Mein Programm heute Morgen war beispielsweise 10-mal 2 Minuten schnell, 1 Minute mittel, 10-mal 1 Minute schnell, 1 Minute mittleres Tempo und 10-mal 30 Sekunden, 30 Sekunden praktisch im Wechsel. Und das ergibt dann in Summe 60 Minuten. Und da hatte ich heute Morgen knapp über, ich glaube, 18,43
Kilometer. Kurze Frage, Serienpause dazwischen? Also zwischen den einzelnen Blöcken?
Heute nicht, nein. Gibt es aber auch manchmal. Okay. Hatten wir in Kenia beim letzten Programm. Anspruchsvoll. Ja. Genau, also wenn die Blöcke länger werden, in Kenia hatte ich irgendwas mit 5, 4, 3, 2, 1 oder sowas als einen Block sozusagen. Und die Pause dazwischen war relativ wenig zwischen den einzelnen Belastungen. Mhm. Dafür hatten wir dann aber eine etwas längere Serienpause. Ich glaube, 3 Minuten zwischen den Blöcken, weil wir das Ganze 3-mal gemacht haben. Aber ich sag mal, bei 2 Minuten und 1 Minute Belastung, das ist noch abpufferbar, indem man das mit 1 Minute macht. Beziehungsweise was eigentlich das Schlimmste ist, muss man sagen, das glaubt man jetzt nicht, wenn man das sieht, weil man denkt am Anfang natürlich, boah, 2 Minuten Belastung, 1 Minute Pause, sind nur die Hälfte, das ist bestimmt richtig krass. Das Schlimmste ist eigentlich am Ende die 10-mal 30-30. Und da denkt man am Anfang, 30 Sekunden ballern geht ja immer. Die 30 Sekunden Pause sind so kurz. Also 30 Sekunden ballern geht gut. Du treibst
übrigens, die sind beide genau gleich lang.
Ja, das ist richtig, aber dadurch, dass du die 30 Sekunden richtig reinhaust, treibst du den Puls schon relativ nach oben. Aber dann, sag ich mal, die Uhr piepst wieder, dann nimmst du irgendwie gefühlt 3 Meter schon mal oder brauchst du schon mal 5 Sekunden, um irgendwie wieder einen lockereren Schritt reinzukommen. Und dann 5 Minuten vorher fängt schon wieder der 5 Sekunden vorher fängt schon wieder der Countdown an für die nächste Belastung. Und dadurch wird der Puls, also das hat man auch ganz schön an der Uhr dann am Ende sehen können oder könnt ihr bei Strava auch gerne anschauen, steigt der Puls die letzten 10 Minuten echt kontinuierlich einfach nur noch weiter an. Und für mich 170, ich glaube, die letzten 10 Minuten waren im Bereich von 170, ist für mich relativ viel. Das schaffe ich gar nicht bei 2-1, also weil irgendwie dadurch, dass sich das immer dann irgendwie noch ausgleicht, ist man da eher vielleicht bei 158, 160, würde ich sagen, bei dem Bereich, aber bei den 30-30, das ist nochmal ein schöner Abschluss auf jeden Fall, für die Pumpe nochmal ein bisschen in Bewegung zu bringen.
Das sind aber schon auch die Einheiten, die einen nach vorne bringen, ne? Also du hast ja gesagt, du machst das sehr gerne, ne? Also das sind ja auch Einheiten für Leute, bitte, ja, wir sagen ja oft, mach das nicht zu Hause, aber das ist eine Nummer, die man wirklich gut zu Hause machen kann, weil ja jeder sein individuelles Tempo läuft, ja?
Genau. Und
das muss man da eben finden, sein individuelles Tempo, weil dieses Starren auf Kilometerzeiten finde ich ja oft auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schräg und auch nicht richtig, ja, weil
ist auch es nur ist bedingt so, vergleichbar.
Genau, es ist bedingt vergleichbar, wie bist du drauf an dem Tag, was ist für ein Wetter, in welchem Gelände läufst du und so weiter und so weiter. Aber zu sagen, okay, ich laufe jetzt das Tempo, das ich halt laufen kann, um das Programm zu schaffen, das muss man sich natürlich auch ein bisschen rantasten. Aber vielleicht fängt man auch mit 4x2 Minuten und 4x1 und 4x30 Sekunden an. Das ist auch schon ein heftiges Programm. Aber das sind halt auch Programme, ja, die gehen erstens auch wahnsinnig schnell vorbei, weil man ja sehr beschäftigt ist.
Das ist wirklich das Geheimnis von sowas. Also ich finde, eine Stunde kontinuierlich durchziehen und so als Tempo-Dauerlauf fühlt sich mental viel härter, viel schwieriger an als diese Aufgabenstellung. Weil sowas kann man ganz easy in der Polar bei mir oder geht auch wahrscheinlich bei jeder anderen Sportuhr, kann man sich das einspeichern vorher, sodass du ein akustisches Signal jeweils bekommst, wenn diese nächste Belastung anfängt.
Entschuldigung, ich bräuchte da nochmal eine Nachhilfe. Ich bin zu blöd dafür. du guckst sehr mitleidig auf mich herab, aber es ist so. Ich bin zu doof dafür.
Bei Polar Flow geht das tatsächlich relativ komfortabel. Ich mache das meistens tatsächlich am Laptop und nicht an der Uhr selber. Und dann kann man das aber ganz gut draufziehen. Aber das ist tatsächlich was, wo du bist so in dem Tunnel dann drin, also du rennst 2 Minuten hart, okay, so wie sich das halt für dich in dem Moment gut anfühlt, dann piepst du wieder, dann versuchst du in der Minute natürlich auch ein bisschen zu entspannen, du versuchst deinen Puls runterzubringen und durch diese Wechsel, diese kontinuierlichen Wechsel und auch das Verändern der verschiedenen Belastungen Die Stunde verfliegt so schnell. Natürlich ist es anstrengend, irgendwann hinten raus. Ist ja klar, ist auch der Sinn der Sache. Aber ich finde, das ist wirklich ein Programm, was oder jegliche Art von Fahrtlecks, von Fahrtspielen ist, sind sehr dankbare Programme, wo die Zeit sehr, sehr schnell vergeht, auf jeden Fall.
Ja, mein Problem ist ja immer, ich muss das dann zählen.
Das mache ich zum Teil nur bedingt. Also
beim siebten weiß ich dann, ja, weil ich es ja nicht programmieren kann.
Ja, ach so, okay, klar.
Dann weiß ich natürlich beim siebten nicht mehr, ist es der sechste oder der achte.
Ja, das glaube ich.
Das ist halt, und dann denkst du, versuche ich zu rechnen, aber das schaffst du natürlich auch nicht, weil in der Belastung kann ich nicht rechnen. Ja, und dann versuche ich dazwischen zu rechnen, und dann ist auch die Pause schon wieder vorbei, ja, weil die dann ja immer kürzer wird. Ja, klar, wird natürlich nicht kürzer, aber egal. Ja, und was immer richtig ist, noch einen drauf machen. Ist immer richtig.
Auf jeden Fall. Im Zweifelsfall lieber noch einen mehr machen. Ja. Und wir natürlich brauchen von euch, ist weiterhin euren Support und eure Unterstützung bei unserer Coffee Circle Challenge, was die 77.000 Kilometer anbelangt. Und vor allem nicht nur euren läuferischen Einsatz, sondern das hat sich jetzt in den letzten Wochen bewahrheitet. Wir brauchen auch euren, Screenshotting-Einsatz, weil wir können jeden Screenshot von Sonntagabend gebrauchen, den ihr habt, weil bei uns immer so viel los ist, dass wir es meistens Sonntagabend vergessen, einen Screenshot zu machen. Wir haben da schon dankbarerweise den einen oder anderen, der uns da immer mal wieder ausgeholfen hat. Ich glaube, was man jetzt schon mal sicher sagen kann, ist, dass die 77.000 Kilometer, die wir zusammen mit Coffee Circle schaffen wollen, anlässlich ihres 11-jährigen Jubiläums und ihrem Anbaugebiet in Jima in Äthiopien, was 7.000 Kilometer entfernt ist. Ich glaube, diese Challenge, die werden wir relativ leicht schaffen. Die Frage wird jetzt sein, wie viel schaffen wir mehr und ist es vielleicht auch noch was wert, was Coffee Circle nochmal extra honoriert, was wir natürlich an euch weitergeben können in Form von Preisen, denn ihr seid wahnsinnig fleißig unterwegs und ich glaube, die letzten Wochen waren es eigentlich eher mal so zwischen 20 und 25.000, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Kilometer. Pro Woche. Ja. Pro Woche. Also die wir da in der Gruppe gelaufen sind, wir sind insgesamt, glaube ich, in der Coffee Circle Bestzeitgruppe, ja, so heißt sie, glaube ich, sowas um die 750, 770 Teilnehmer. Das ist schon richtig viel.
Ja.
Ja, also es ist schon crazy viel. Also vielen Dank schon mal für euch. Aber das wird sicher noch spannend. Ich bin gar nicht sicher, weil wir es ja auch über einen relativ langen Zeitraum laufen haben, ob wir es nicht sogar doppelt schaffen.
Ja, weil das wäre natürlich
was. 77.000 Kilometer sind natürlich schon ein Brett. Aber das doppelt zu schaffen, hätte natürlich schon auch was. Das wäre dann hin und zurück nach Äthiopien. Also das hätte schon richtig was. Ja.
Das wäre schon crazy. Wer von euch vielleicht auch noch sagt, hey, ich habe Bock, schnell zu laufen. Ich brauche aber auch noch einen entsprechenden Koffein-Kick sozusagen. Da können wir euch natürlich den Coffee Circle Shop anbieten, wo ihr nicht nur hochqualitativen Kaffee finden könnt, sondern der vor allem auch fair gehandelt ist, denn 1 Euro pro verkauftem Kilogramm Kaffee geht zurück an die Anbauregionen und wird dort investiert, unter anderem in Bildungsprojekte oder auch den Zugang zu sauberem Wasser. Insofern, ja, könnt ihr da nicht nur hervorragenden Kaffee kaufen, sondern tut damit auch noch was Gutes und von der Wertschöpfung geht auch was zurück in die Anbauregion.
Findet ihr alle bei uns in den Shownotes die Verlinkungen dazu und da werden wir sicher auch die Seite von unserer Frau, die Stargästin, gibt es Stargästin? Ich habe kurz überlegt, ob es das Wort gibt, der Stargästin. Ja, also unsere Stargästin heute, ja, Hanna Klein. Wir sind wirklich total glücklich, dass sie dabei ist heute, weil es ist ja nicht nur eine herausragende Läuferin in Deutschland. Wir haben nicht so viele Läuferinnen, die in der absoluten Weltklasse unterwegs sind. Das ist sie. Sie fällt manchmal so ein bisschen medial hinten runter, weil sie natürlich auch in diesen gleichen Wettbewerben unterwegs ist wie Constanze Klosterhalfen, die häufig dann noch ein bisschen stärker im Mittelpunkt steht. Bei den Weltmeisterschaften 2017 hat Constanze Klosterhalfen viel höher gehandelt vorher, nicht das Finale erreicht. Hanna hat das Finale erreicht bei den Weltmeisterschaften, so darüber reden wir. Eine ganz außergewöhnliche Athletin, Lebenspartnerin von Marcel Fehr, den wir ja auch schon hier bei uns hatten. Wie das alles zusammenpasst und vor allen Dingen, wie sie bei den vergangenen Meisterschaften der Leichtathleten in Leipzig am Wochenende mit der Thematik Ukraine nicht demonstrieren zu dürfen, aber es trotzdem zu wollen und zwar unbedingt umgegangen sind. Wozu das geführt hat, woher kennst du Hanna?
Anna, also wir sind ja, also ich bin ja schon alt, das haben wir schon oft im Podcast gehabt. Dementsprechend kenne ich jetzt viele Leute, die wie soll ich sagen, immer noch aktiv sind. Hanna ist natürlich einige Jahre jünger. Wir werden kein Alter nennen, das macht man nicht, aber sie ist sehr viel jünger als ich. Aber dadurch, dass Marcel natürlich auch lange immer im Schwäbischen aktiv war oder auch seine Heimat im Schwabenland ist und Hanna da ja auch dann mit Marcel zusammen gewohnt hat. War da der Kontakt immer schon da, aber wir haben auch zuletzt, glaube ich, gemeinsame Zeit mit Marcel noch in Kenia verbracht, allerdings schon 2020, kurz bevor dann, ja, da reden wir nicht drüber, bevor dann irgendwie alles den Bach runterging hier wettkampftechnisch, aber da haben wir auf jeden Fall auch eine sehr gute Zeit gehabt und habe ich die beiden auf jeden Fall nochmal besser kennengelernt. Insofern war Hanna auch zumindest auf meiner imaginären Wunsch-Gästeliste schon lange drauf und wenn das Wochenende nicht ein perfekter Anlass dafür war, wo sie natürlich auch deutsche Meisterin geworden ist, über 3000 Meter, dann weiß ich auch nicht und insofern freuen wir uns, dass Hanna jetzt gleich bei uns ist.
Ja, Hanna, das ist natürlich eine ganz große Ehre für uns, dass wir dich in einer sehr bewegten Woche, die uns ja alle in vielerlei Hinsicht bewegt hat, logischerweise als Gast begrüßen dürfen, ist natürlich eigentlich schon längst fällig gewesen. Also dafür Asche nochmal auf unser Haupt. Ja, schön, dass du für uns Zeit hast. Auch das hat ja leider für dich gar nicht so einen tollen Hintergrund, aber wir sind sehr glücklich darüber.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Hanna, ich weiß noch, wir haben Anfang der Woche ja schon mal geschrieben, was natürlich mit deinen jüngsten Erfolgen in der Halle zu tun hat. Frisch gebackene deutsche Meisterin. Gab auch im Rahmen der Hallen-DM ja ein bisschen, sagen wir mal, medialen Bedarf drumherum, weil sich einige Athleten ja auch bezüglich der aktuellen Entwicklung in der Ukraine positioniert haben, dazu aber später mehr, aber du wärst eigentlich heute gar nicht da. Also das ist natürlich jetzt schön für uns, dass wir dich als Gast hier begrüßen dürfen, aber eigentlich hast du heute was Besseres vorgehabt, richtig?
Naja, nein, also eigentlich gestern. Ich wollte unbedingt noch in das Rennen von der World Indoor Tour in Madrid reinkommen, eigentlich dann über die 1500 Meter, aber ja, das hat leider nicht geklappt. Leider. Also es waren einfach zu viele Spanierinnen wohl im Rennen und letztendlich haben gestern im Verlaufe des Tages auch mal drei Athletinnen abgesagt. Das war dann echt blöd, dass ich nicht rein durfte. Aber ich habe sogar gesagt, ich laufe auch eine 800, ist mir egal, ich will nur ein Rennen machen. Das hat leider nicht geklappt und deshalb wäre ich eigentlich heute auf dem Rückweg gewesen. Aber jetzt bin ich hier. Auch gut.
Ja, nimm uns und vor allen Dingen auch unsere Gemeinde mal mit, weil man stellt sich das ja so vor, Profiathletin, doch ein erhebliches internationales Renommee. Du sagst einfach, okay, pass mal auf, Freunde da und dort, ich möchte bei euch laufen und dann fluppt das so. Und jetzt musst du als deutsche Meisterin sagen, nee, ich komme da gar nicht in diesen Lauf rein. So, wer sich die Ergebnisse anguckt, du bist halt mit 4:10 Vierte geworden. Das war ja offensichtlich also ein Zweiklassenfeld, also wahrscheinlich klassisch Tempo. Tempomacher irgendwie vorne weg, oder Tempomacherin in dem Fall vorne weg und irgendwie vorne auf eine sehr, sehr starke Zeit und dahinter dann irgendwie ein weiteres Feld. Da waren übrigens auch noch ein paar andere Nationen dabei, ne? So Britinnen und so habe ich da gesehen, die eigentlich nicht deine Kragenweite sind, ja. Und dann muss man ja eigentlich denken, Entschuldigung, aber da musst du doch mit deinen Bestzeiten und mit deinen internationalen Erfolgen easy reinkommen in so ein Ding.
Ja, so ist es leider nicht. Also man muss schon sagen, dass man das Gefühl hat, seitdem das ganze System natürlich auf diese Punkteliste umgestellt wurde, schauen natürlich auch die Nationen, die dann hochrangige, also hochklassierte Wettkämpfe austragen dürfen. So ein World Indoor Meeting gibt ganz viele Punkte im Verhältnis jetzt zu einem B-Meeting oder einer Bronze World Indoor Tour. Und die versuchen natürlich dann ihre eigenen Athletinnen reinzupushen in die Rennen. Und es war von Anfang an klar, dass das Teilnehmerfeld sehr klein sein würde. Und meine 1500 Meter Zeit war jetzt auch nicht so der Hammer, dass man sagen könnte, okay, wir müssen die unbedingt reinlassen. Das kann ich so auch verstehen, aber ja, für mich war es halt sehr schade, vor allem, ja, weil ich einfach nochmal nach hochrangigen Rennen gesucht hatte, meine Hallensaison sehr spät begonnen hatte, einfach mit der Absicht, weil alles auf die Hallenweltmeisterschaft geplant war und wir haben halt einfach gesagt, so lange möchte ich eine Hallensaison nicht machen, die geht ja bis 20. März, deshalb erst der späte Einstieg und ja, dann hat man halt auch als deutsche Meisterin und mit 3000 Meter Hallen-PB doch leider keine Chance, da sind einem die Hände gebunden.
Nochmal als Verständnis für euch zu Hause. Also man kann sich halt zum Beispiel auch über die Weltrangliste für die großen Veranstaltungen qualifizieren, also vor allen Dingen für die Weltmeisterschaften eben auch. Deshalb ist es sehr attraktiv, eben bei solchen Meetings zu laufen, die mit sehr viel Punkten ausgestattet sind. Also zum Beispiel waren einige deutsche Starter bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr über sehr gute Hallenergebnisse in der Weltrangliste entsprechend weit vorne platziert. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, okay, wir haben ja auch sehr hochklassig einsortierte Hallenmeetings, ja, da gleicht sich das vermutlich dann ein bisschen aus. Es gibt natürlich andere Länder, die das nicht haben, ja, also zum Beispiel Karlsruhe hat ja auch so einen Rang bei uns. Die haben natürlich dann schon einen Nachteil in so einem System, ne? Also das ist halt schon auch noch schwierig. Also ich verstehe ehrlich gesagt das Punktesystem nicht. Ich habe es wirklich versucht, aber ich verstehe es nicht.
Ja, also da, man hat ja auch das Gefühl gehabt, letztes Jahr im Zuge der Olympischen Spiele wurden da auch eher so Spielchen mitgetrieben. Also so hatten manche Länder ja quasi in einem Jahr Nationalmeisterschaften so gesetzt, dass sie zweimal in dieses Punktesystem reinfließen können. Und schon allein, wenn man mit einer guten Zeit bei einer deutschen Meisterschaft oder nationalen Meisterschaft dann gewinnt, wird man so hoch gerankt, dann hat man als, man gar keine Chance mehr, auch wenn man weitaus schnellere Leistungen läuft auf Meetings, die halt ein geringeres Ranking haben. Also ich glaube, ich wäre nicht über die 1500 Meter qualifiziert gewesen letztes Jahr, wenn ich nicht einfach diese 402 gelaufen wäre, also die Zeit klar gemacht hätte. Da hätte ich echt bangen müssen, dass ich da überhaupt irgendwie reinkomme, weil ich einfach in den Jahren zuvor, das war ja, das Jahr 2020 wurde ja komplett ausgelassen und 2019 hatte ich eben kein gutes Jahr und somit hatte ich fast keine Chance mehr, gute Rennen oder hochgepunktete Rennen in die Liste einfließen zu lassen.
Also den Eindruck, was die Weltrangliste anbelangt, der drängt sich auf jeden Fall auf. Ich meine, ich bin nicht mehr auf der Bahn aktiv, aber man verfolgt das natürlich sehr interessiert. Natürlich gibt es auch Weltranglistenpunkte für Straßenlaufwettbewerbe, aber da ist das alles ein bisschen noch anders gelagert, was auch die Möglichkeit der Starts zumindest anbelangt. Und ich glaube, das Bestreben des Weltverbandes, dadurch vielleicht irgendwie eine Art von mehr Transparenz oder Vergleichbarkeit zu schaffen, sehe ich aktuell noch nicht als gegeben, muss ich sagen, weil es ja eben diese Schwierigkeiten oft ja auch mit sich bringt, dass man eben nicht jeder irgendwie logischerweise die gleichen Möglichkeiten und den gleichen Zugang zu diversen Rennen hat. Also man muss natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, indoor-mäßig gut hängt ein bisschen von der Hallengröße ab, sag ich mal, mit 6 Rundbahnen. Starten da überhaupt 1500 bei einem, also starten da überhaupt 15 Athletinnen bei einem 1500 oder sind das eher wahrscheinlich 12, hätte ich mal gesagt, 10 bis 12 wahrscheinlich?
Sind 12.
Ja, genau. Also dann ist natürlich schon wieder die, also das muss man ja auch den Leuten zu Hause ein bisschen versuchen zu erklären. Ne? Also ich meine, bei einem Marathonrennen, auch da ist es nicht immer so, dass du in jedes Marathonrennen reinkommst, wo man rein möchte. Also ich könnte jetzt auch nicht einfach so sagen, ich möchte jetzt Boston laufen oder New York. Da brauchst du dann auch ein bisschen vielleicht Vitamin B oder ein gutes Management, was da entsprechende Connections hat. Aber grundsätzlich ist ja, sag ich mal, bei einem Elitefeld, wenn man jetzt keine exorbitanten monetären Ansprüche daran hat, die Möglichkeit, einfach Athleten dazuzulassen, ja eine ganz andere als wenn das irgendwie bei Meetings also im Stadion der Fall ist oder geschweige denn jetzt in der Halle, ist ja noch ein bisschen, finde ich, zugespitzt, einfach weil man ja nicht so viele Athletinnen und Athleten in ein Rennen packen kann. Und das verzerrt schon auch ein bisschen diese ganze Punkte-Thematik in meinen Augen. Weil man ja da schon auch teilweise die Not hat oder die Not sieht, dass man logischerweise sowas mitnimmt, um sich für den Sommer eine gute Ausgangssituation zu sichern. Das heißt, für dich wäre das jetzt einerseits eine gute Möglichkeit gewesen, Punkte auch für die Pläne für deinen Sommer zu sammeln. Andererseits wäre es ja wahrscheinlich auch ein gutes, sage ich jetzt mal, weiteres Aufbaurennen gewesen im Hinblick auf die Hallen-WM. Hast du vor der Hallen-WM? Die ist ja auch schon in, ich glaube, das beginnt ja schon in 2 Wochen, meine ich. Hast du vor, noch eine andere?
18. bis 20.3. steht schon in meinem Kalender.
Hast du da die Möglichkeit, noch was anderes zu machen? Oder sagt ihr, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt einfach noch auf die letzten 2 Wochen Training?
Ja, also es war jetzt auch gar nicht im Hinblick auf irgendeine Weltrangliste oder Punkte. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich versuche für mich dieses System eher so ein bisschen im Kopf auszuschalten. Ich versuche einfach die Zeiten zu laufen, weil auf der anderen Seite, wenn ich die Zeiten nicht laufen kann, dann bin ich auch nicht so konkurrenzfähig, wie ich gerne möchte. Deshalb streiche ich das eher so ein bisschen aus meinem Kopf raus. Es war einfach nur ein Rennen, um nochmal ein Rennen zu haben, weil ich tatsächlich gerne noch ein paar mehr Wettkämpfe gehabt hätte. Aber jetzt habe ich keine Möglichkeit. Also durch die World Indoor Tour ist eigentlich die Hallensaison jetzt fast durch. Also nur die Weltmeisterschaften, die liegen halt eben sehr, sehr spät dieses Jahr. Also letztes Jahr war die Hallen-EM, glaube ich, also jetzt in dieser Woche eigentlich schon gewesen. Das verzögert sich schon ziemlich. Und jetzt gibt es einfach keine Rennen mehr. Jetzt trainiere ich wieder. Tatsächlich sind wir jetzt auch eher schon wieder ins Aufbautraining gegangen für den Sommer. Und ich werde noch mal ein, zwei Tempoeinheiten, Tempospritzen setzen. Aber dadurch, dass ich ja 3000 Meter laufe, verträgt sich das mit dem Aufbautraining auch eher mehr. Und es wäre einfach nur cool gewesen für mich, einfach diese Wettkampfroutine beizubehalten, und ich hatte einfach Lust zu laufen. Wie gesagt, ich habe auch die 800 gelaufen, das ist mir egal, Hauptsache ein Wettkampf, aber jetzt freue ich mich umso mehr auf Belgrad, um da in ein sehr, sehr gutes Rennen reingehen zu dürfen. Also offiziell nominiert ist er noch nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass ich da laufen darf.
Das würde ich mal als sicher ansetzen, auf jeden Fall. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war zumindest, da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen und Anmerkungen zu, bei den 10 Kilometern so, du bist ja deutsche Meisterin auf der Straße geworden über 10 Kilometer, da hast du den Wettkampf vorher in sehr harten Einheiten quasi simuliert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ne, habt ihr ähnlich harte Einheiten gemacht wie Renntempo nachher. Machst du das für 1500 und 3000 auch?
Also die 10.000 DM war tatsächlich, also wir haben vorher viele Straßen, also was heißt viele, ich habe zwei Straßenläufe gemacht, dadurch.
Das ist ja schon sehr viel für einen Bahnläufer.
Ja, genau. Also, aber ich habe auch gemerkt, also ich habe ja meinen ersten 10 Kilometer Straßenlauf letztes Jahr direkt am ersten Tag nach meiner Sommerpause gemacht. Das war dann sehr zerstörend für mich und hatte dann einfach, ja, keine Ahnung, innerhalb von 3-4 Wochen habe ich mich da halt wirklich richtig gut entwickelt und habe dann den Zehner in München noch mitgenommen, und ich habe einfach Freude daran gehabt. Das war wahrscheinlich eher der Grund, wieder mal so normale Wettkämpfe zu erleben, die mit mehreren Hunderten von Startern auch stattfinden dürfen und Publikum, und einfach die Atmosphäre wieder zu genießen. Und ich habe dadurch eigentlich wieder meinen Spaß gefunden. Und aus dem Grund war das schon eher, ja, schon auch eine gute Vorbereitung für die Straßen-DM, und deshalb habe ich es auch mitgemacht. Aber natürlich mache ich auch vor solchen, also gerade wenn es auf die Wettkampfsaison hinzuläuft, natürlich harte Tempoläufe, die auch in ähnlichen Wettkampfgeschwindigkeiten durchlaufen werden müssen. Also habe mich in ähnlicher Weise jetzt auch in der Halle darauf vorbereitet, eher 1500 Meter spezifisch statt 3000 Meter spezifisch, aber dennoch sind solche Kerneinheiten immer Teil unseres Trainings. Und Marcel hat es ja auch letztens im Podcast schon angesprochen, welche Programme er mit mir absolviert hatte, auch vor den Olympischen Spielen. Und braucht die auch zum Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite muss ich dann danach auch gut entspannen und sagen, okay, es ist alles da und ich traue mir das zu.
Nochmal, damit wir unsere Gemeinde mitnehmen, Marcel Fehr, ihr erinnert euch vielleicht noch, war noch im Dezember, ne? Ja, das ist schon so lange her. Ja. Lebensgefährte von Hanna, was ist er dann? Zugpferd oder wird er als Tempomacher
missbraucht? Edelhase vielleicht.
Edelhase, also Edelhäschen, das hört sich gut an.
Das ist gar nicht so oft. Also,
du kannst das ruhig sagen, das ist völlig in Ordnung. Emanzipierte Frauen können auch ihre Männer als Spielerfrauen nehmen oder Spielermann, das ist alles gut.
Das ist wirklich nicht, weil der Kerl ist immer die ganze Zeit verletzt. Also ich habe gar keine Chance, mit ihm zu trainieren.
Das reicht dann gerade für mich, dass er bei den Olympischen Spielen in Mainz, wo ich ja war, mit mir joggen war. Das ist ja, vielen Dank nochmal, Marcel. Ja, ich sehe schon, Marcel, du hast es nicht lang. Nein, aber das ist ja, ich meine, du hast ja insgesamt eine, sagen wir mal, interessante Konstellation, die aber nicht so untypisch ist, ja, für euch zu Hause. Es ist nicht immer so, dass die Profiläuferinnen und Läufer dann auch da wohnen, wo ihr Trainer, in deinem Fall Trainerin, Isabel Baumer nämlich, lebt, sondern dass sie schon viel aus der Ferne macht. Das haben wir ja auch bei Philipp, wo das fast vielleicht noch ein bisschen stärker ist, weil als Straßenläufer bist du halt noch ein bisschen anders sortiert. Aber du bist ja schon oft auch auf Hallen oder auf Tatanbahnen und so weiter angewiesen. Jedenfalls die Baumanns leben ja in Tübingen. Ja, das ist zwar ein großes, wie soll ich sagen, Sportlerhostel bei denen zu Hause, aber und du lebst gerade eigentlich ja in Mainz, aber bei euch muss man ja immer fragen, wo seid ihr jetzt eigentlich gerade?
Ja, also es ist jetzt wirklich, also Ich kriege auch immer von meinem Manager gefragt, so, ja, wo bist du denn jetzt eigentlich überhaupt? Wo sollen wir überhaupt die Sachen hinschicken? So, also, bist du jetzt bei deinen Eltern? Bist du jetzt in Mainz? Bist du jetzt in Tübingen? Oder habt ihr irgendwo eine Ferienwohnung? Ja, also unser Leben ist sehr bunt, dadurch, dass Marcel natürlich also sein Volontariat angefangen hat im letzten Jahr und da immer alle 4 bis 6 Wochen in einer anderen Station wechseln darf. Versuchen wir halt schon auch so möglich viel Zeit miteinander zu verbringen. Und genau, dann kann es halt sein, dass wir halt in Stuttgart zusammen eine Ferienwohnung mieten, weil Marcel da gerade eine Station hat und ich von Stuttgart aus easy nach Tübingen ins Training kann. Oder wir sind halt zusammen in Mainz, wo ich natürlich dann ja auch mal auf der Ferne trainieren kann. Aber auch da habe ich eine gute Gruppe, wo ich sehr gute Bedingungen habe und auch immer Unterstützer, nicht nur Marcel als Tempohasen sozusagen. das funktioniert zum Glück ganz gut. Und ja, also ich fühle mich auch immer wieder super aufgehoben in Tübingen. Also dieses Baumann-Hostel sozusagen ist auch wirklich, man fühlt sich echt wohl da. Von daher habe ich wirklich dieses bunte Leben. Ich weiß manchmal selbst nicht, wo ich gerade bin. Es nervt auch manchmal echt, aber zumindest, und das war uns wichtig, dass Marcel und ich zumindest eine gemeinsame Base gefunden haben. Das war im letzten Jahr noch schwieriger. Da hat er nämlich schon in Mainz gewohnt und ich war noch in Tübingen und wir haben dann irgendwann gemerkt, so okay, ich bin so viel weg in Trainingslagern und auf Wettkämpfen. Ja, also dann wäre es halt schön, wenn man irgendwo gemeinsames Zuhause hat oder das irgendwie gemeinsam steuern kann. Und deshalb dieses ja ein bisschen Nomadenleben.
Gut, aber das ist ja uns allen im Sport so ein bisschen gegeben, logischerweise. Ja, gut, Philipp kommt jetzt halt nach. Also ich habe gestern noch überlegt mit Mary, waren es 6 Wochen oder 7 Wochen? Nee, es waren 4 Wochen.
Es waren nur 4 Wochen, also eigentlich gar nicht so lange.
Ja,
aber
waren nur 4 Wochen und es kommt dann so ewig lang vor, ja. Und das ist ja total normal, ja. Also, Manna, du hast ja jetzt auch in Richtung der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr extrem viel halt eben auch im Ausland gemacht, weil es halt einfach dazugehört, dass man sich entsprechend professionell vorbereitet. Habt ihr so überhaupt noch sowas wie Heimatgefühl und wo ist das?
Ich glaube, so langsam kann ich sagen, ist so der Südwesten Deutschlands mein Heimatgefühl.
Das ist immer noch ein relativ großer Bereich, ja.
also es geht voll. Also ich finde, ich fühle mich schon zu Hause, wenn ich mit Marcel einfach zusammen bin. Wir sind jetzt schon so ein eingespieltes Team, dass es schon sehr zu meinem Ich fühle mich zu Hause beiträgt. Aber durch Mainz beispielsweise bin ich auch nur eine Stunde von meiner Familie weg, weil ich ja eigentlich auch in Rheinland-Pfalz oder in der Pfalz aufgewachsen bin. Das ist auch relativ cool, weil wir viele Freunde da haben. Also meine beste Freundin wohnt in Mainz, der beste Kumpel von Marcel wohnt in Mainz, sodass wir uns eigentlich da total schnell auch wohlgefühlt haben. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch, wie gesagt, ist halt die Atmosphäre in Tübingen auch super cool. Ich fühle mich auch in Tübingen wohl. Und von Tübingen bin ich auch nicht so weit von meinem Elternhaus entfernt. Also ich fühle mich schon da wohl, wo ich auch bin. Also das ist schon auch selbst gewählt so ein bisschen. Und Wohlfühlen ist auch vielleicht einfach so ein Heimatgefühl.
Also
wie ist es bei dir genau, wollte ich fragen. Weil wenn du jetzt so nach 4 Wochen wieder nach Hause kommst, ja, Schreibtisch voll und ja, am liebsten gleich wieder gehen.
Ja, also ich sag mal so, natürlich ist es so, wenn man jetzt irgendwie 4 Wochen weg ist, dann ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt 2 Tage oder 3 Tage mich hier gelangweilt habe, sondern ganze Postsachen und auch natürlich irgendwie so, sag mal, business-related Sachen, was Steuern und Buchhaltung anbelangt, da hast du halt keinen Bock drauf, wenn du von Kenia heimkommst, dich da erstmal 2 Tage mit dem ganzen Kram wieder auseinanderzusetzen. Aber ich sag mal, grundsätzlich, also mein Leben ist natürlich in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen einfacher von der Konstellation, wenn ich jetzt das vergleiche mit bei Hanna oder Marcel, einfach aus dem Grund, also ich sage nicht, dass es für meine Frau leichter ist, weil ich ja der bin, der immer geht oder der immer sagt, okay, ich muss jetzt mal wieder 4 Wochen, keine Ahnung, ins Trainingslager oder ich bin jetzt hier eine Woche in Berlin für mein Training oder für ein Rennen oder keine Ahnung. Die kennt mich jetzt nicht anders und die weiß, dass es irgendwie zu mir und zu meinem Job und so gehört. Aber, und die akzeptiert das und unterstützt das natürlich, worauf anders wird es auch gar nicht gehen, was für mich natürlich hervorragend ist, aber für mich ist das ja dann einfacher sozusagen als für denjenigen, der dann da ist, aber noch schwieriger ist es ja, glaube ich, wenn du natürlich jetzt, wobei vielleicht früher bei euch ging es auch noch wahrscheinlich leichter in der Lebensorganisation, weil ihr beide Fulltime-Sportler wart, beide mit einem ähnlichen, ich sage jetzt mal, Background, was eure Streckenwahl anbelangt, ich sage jetzt mal Mittelstrecke bis Anfang Langstrecke, also aber Schwerpunkt Stadion, das heißt, die Saison ist gleich, der Aufbau etc., die Wahl der Trainingslager kann man, glaube ich, da hervorragend kombinieren. Schwierig, das glaube ich sofort, ist es dann, wenn einer von beiden, in dem Fall Marcel, ja irgendwann sagt, okay, ich bin schon noch Sportler, aber ich will jetzt auch irgendwie so die Weichen stellen, dass ich danach in einen beruflichen Alltag wechseln kann, machen Volontariat und dann die Lebensentwürfe halt auseinanderdriften in der Form, dass halt Prioritäten anders gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, schon was am Anfang nicht einfach ist mit Sicherheit, weil beide Leute da jetzt wenig Kompromisse machen können im Bezug auf dem, was sie machen. Also Hanna kann jetzt auch nicht dann irgendwie, die muss natürlich gucken, dass dass deine sportliche Planung und alles und die Trainingslagerwahl optimal ist. Bei Marcel ist wahrscheinlich genauso, kann ich jetzt gar nicht so mitreden, aber so wie ich das im Gespräch bei uns hier kennengelernt habe, da kann Ralf das vielleicht eher noch sagen. Natürlich hast du, glaube ich, da nicht so die freie Wahl, wo du dann immer wieder deine Stationen hast, sondern du wirst da dann hinversetzt, sag ich mal, für einen Zeitraum von, weiß ich nicht, mehreren Wochen oder Monaten und willst das ja auch machen, du willst ja besser werden, du willst ja lernen und dich weiterentwickeln, aber ich glaube, das beides unter einen Hut zu bringen, ist am Anfang, glaube ich, wahnsinnig schwer. Deswegen ist das bei mir in meinem jetzigen Zustand alles ein bisschen einfacher, glaube ich, und das ist auch was, wo man, glaube ich, dann erstmal für sich so eine gemeinsame Basis neu schaffen muss oder finden muss. Und dementsprechend ist es natürlich sehr gut, wenn Hanna so gut connected ist überall, beziehungsweise überall so Anlaufstellen hat, wo man sich dann auch tatsächlich, und das wieder Bezug auf Ralfs Eingangsfrage, sich überall so ein bisschen zu Hause fühlt, sage ich jetzt mal. Das macht das Ganze, glaube ich, schon wesentlich leichter.
Ja, voll. Ja,
Im Prinzip ist das ja mit den Menschen, die im Sport arbeiten, ja, sehr ähnlich. Ja, also sagen wir mal, im besten Wortsinne führen die ja ein asoziales Leben, also weg von der sozialen Konvention. Man arbeitet in der Woche und hat am Wochenende frei. Ja, wir arbeiten am Wochenende. Ja, also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und unsere unmittelbare Vorbereitung ist dann halt eher da, wo die anderen schon mal die Kronkorken leicht anheben, ja, weil Freitagnachmittag ist. Ja, und da weißt du, okay, das ist für euch der Tag vor dem Wettkampf oder zwei Tage vor dem Wettkampf und ja, für mich so die Vorbereitung halt für bestimmte Sachen. Das ist also schon mal komplett anders, ja. Sobald dann halt die Lebensentwürfe andere Richtungen nehmen, dann muss man das halt schon zusammenkriegen. Das ist nicht immer einfach, ja. Wenn du dann eine Familie hast und Kinder hast, dann wird es nochmal schwieriger, ja, weil die Kinder haben eben auch frei am Wochenende und die haben halt normal Schule. Ja, und was habe ich jetzt, sage ich mal, davon, wenn ich einen Montag oder einen Mittwoch mal frei habe? Das ist so. Aber da ist man dann halt eben auch für sich. Ja, also da kann man dann froh sein, wenn man Menschen aus derselben Bubble, wie man ja so schön sagt jetzt, ja, dann hat und sagt, okay, das funktioniert dann. Ja, aber ansonsten ist es halt eben auch ja immer die Prüfung, ne? Will ich das wirklich und will mein Partner das wirklich? Das ist so.
Absolut, ja. Trainingsgruppen ist ein gutes Stichwort. Du hast eine Trainingsgruppe, bei der du dich in Mainz anschließen kannst. Du kannst wahrscheinlich in Tübingen gut trainieren. Da haben wir ja vorher schon off-record drüber gesprochen. Da gibt es ja auch, glaube ich, andere namhafte Athletinnen und Athleten, die da inzwischen auch dazugehören. Also Elena Burkhardt, hast du gesagt, ist auf jeden Fall auch inzwischen bei Isabel ganz neu oder mehr oder weniger neu. Maximilian Thurwirth ist sozusagen nicht nur bei Isabel, sondern wohnt ja jetzt auch in Tübingen. Wer ist noch in der Trainingsgruppe, die man noch kennen könnte?
Also Jackie Baumann kann man immer noch nennen als Pacerin, die ihren Job wirklich sehr, sehr gut macht. Dann haben wir auch zwei Jungs aus Villingen, also die gehören auch nicht dem Tübinger Verein an, aber sie haben sich auch der Trainingsgruppe angeschlossen. Also Max ist ja auch Düsseldorfer. Also viele Auswärtige, die da sich auch sammeln in Tübingen. Die beiden sind 800 und 500 Meter Läufer und die sind noch relativ jung, also 20 und 21. Und Tim wurde, glaube ich, Vierter bei den deutschen Hallenmeisterschaften und Adrian jetzt Fünfter über 800 Meter bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Also das sind so, ja, mit Elena noch zusammen, ja, mehr oder weniger die Aushängeschilder. Wir haben natürlich auch noch Marathonläufer. Dominik Notz ist auch immer noch bei uns. Das
soll ja ganz seltsame Menschen sein.
Für mich schon.
Hanna, du bist jetzt schon bei 10 Kilometern, da bist du Marathon nicht mehr weit.
10, also ich plane hier immer noch 1500 Meter zu laufen, aber ist okay.
Also das ist also erstmal ja für euch, ihr müsst ja wissen, jeder Läufer, ja, sagen wir mal ab 800, spätestens ab 800 aufwärts, jeder Läufer bekommt ja permanent diese bescheuerte Frage, ja, wann willst du
das
Marathon laufen?
Das ist bei Hanna bestimmt nicht anders, glaube ich. Also da wird bestimmt...
Nee, das ist ganz sicher ja nicht anders. Und dann muss man ja immer sein Innerstes nach außen kehren, ja, weil vielleicht geht es ja so wie mir, dass das Marathon einfach in deinem Kopf gar nicht vorkommt, ja, weil es einfach zu lang ist.
Ja. Ja.
Aber das ist ja so ein Klassiker, ja, dass jeder, der auch nur einigermaßen laufen kann, diese Frage gestellt bekommt, ja. Dabei hat 15 Meter laufen mit Marathonlaufen eigentlich nichts zu tun.
Aber das ist total, also das, ich erinnere mich, als ich noch jünger war und auch so 1500 oder sagen wir mal 5000 gemacht habe.
Das ist schon sehr,
also
sehr
das
lange
ist schon
her.
Gefühlt, also das war noch vor langer, langer Zeit. Also das ist schon, ja. Aber auf jeden Fall, das die Zeit gab es auch mal, da ich Spikes an und war auf einer Bahn. Und da gab es auch Leute wie Florian Ort und so, also auch wirklich sehr, sehr gute 15-Meter-Läufer. Und das Schlimme ist einfach, wirklich egal, was du gemacht hast, also selbst wenn der von mir ist Flo eine 3,34 gerannt ist, das war halt gefühlt in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung von so dieser Laufbubble, die sind interessiert daran, was man so macht und dass man auf der Bahn offensichtlich 3/4 Runden relativ schnell laufen kann, aber die haben überhaupt keinen Bezug dazu, das einzuordnen. Und die Frage ist eigentlich immer, ja, wann läufst du Marathon? Weil alles, was nicht Marathon ist, ist einfach nichts wert irgendwie in der Wahrnehmung. Und das kann man teilweise gar nicht verübeln. Also im Sinne von, wie viele Leute sind ernsthaft mal in ihrem Leben 15 Meter All-Out gelaufen, damit sie einfach so ein Feeling haben, wie krass sich das anfühlt, wenn man das schnell macht. Das machen halt die wenigsten. Wahrscheinlich hat man mal vielleicht eine 1000 in der Schule.
Don't do this at home. Thank you.
Im Schulsport vielleicht mal 1000 Meter gemacht, aber das ist ja dann auch nicht ganz so wie 1500. Und ja, also ja, wer zu Hause heute hier zuhört und sagt, hey, ich möchte das mal ausprobieren, geht ins Stadion, 3/4 Runden All-Out, das ist nix. Ist ein Experience auf jeden Fall.
Also wenn ihr das schon macht, dann macht es mit der Biermeile, das ist viel entspannter, weil da könnt ihr zwischendurch anhalten und eine Flasche Bier trinken. Ja, also,
haben wir auch in Tübingen schon gemacht.
Ja, das denke ich mir.
Da habe ich sogar Fotos gesehen. Ja.
Du, wie schnell warst du?
Ich?
Bei der Biermeile?
Oh Gott. Ja. Ich glaube, ich hatte die schnellste Schlussrunde. 10 Minuten 20 oder sowas.
Aber echt?
Ja, ja.
Wahnsinn, ja.
Also richtig, also ich kann halt kein Bier trinken. Ich habe...
Nicht so schnell.
Ja, beides.
Ja, aber es ist, also wenn ihr etwas machen wollt zu Hause, dann guckt euch ne, bei den Biermeilen-Experten das an, wie das funktioniert. Also das ist dann halt einfacher, ne? 4 Runden, jede Runde eine Flasche Bier trinken. Fangt langsam an mit dem Trinken und mit dem Laufen, ja, weil sonst wird es schwierig.
Disqualifiziert, wenn man sich zwischendurch mal übergibt. Dann muss man eine extra Runde laufen. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Okay.
Ja.
Ja, das ist genau nämlich der kleine Knackpunkt. Ne? Pass mal auf, bevor wir gleich über die ganz spannenden Umstände bei den deutschen Meisterschaften sprechen, wo ja viel diskutiert wurde und ich glaube, wo man auch immer noch sehr viel weiter diskutieren kann, ja, wo ja auch Maxi Torwart und du, liebe Hanna, daran beteiligt wart. Ich habe den beiden, also Hanna und Philipp, ihr Lieben da draußen, versprochen, dass ich eine ganz inspirierende Geschichte gefunden habe und wo wir schon bei dem Thema länger laufen waren, passt die gerade. Ja, die möchte ich euch jetzt kurz darbieten, weil sie ist wirklich erstaunlich. Habt ihr schon mal jemals vom Barclay-Marathon gehört?
Nein.
Nein, ihr seid Läufer und habt keine Ahnung vom Barclay-Marathon. Ich auch nicht, ja, und ich beschäftige mich damit professionell. Also, der Barclay-Marathon ist 160 Kilometer lang, ja, aber er ist ein Marathon mit 18.000 Höhenmetern und hat ein Zeitlimit von 60 Stunden. Das Ganze findet in Tennessee statt. Und zwar ist das die Fluchtroute von James Earl Ray. Ich weiß nicht, ob ihr im Geschichtsunterricht aufgepasst habt. Das ist der Mörder von Martin Luther King gewesen, der 1977 aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Frozen Head ausgebrochen ist und dann diese Route genommen haben soll, wie auch immer. Jedenfalls ist daraus dann ein Wettkampf entstanden, ja, weil es ja genug verrückte Menschen gibt, die daraus dann einen Wettkampf machen. Also seit 35 Jahren besteht dieser Wettkampf. Ja, und jetzt, Hanna, es hat noch nie eine Frau diese Distanz geschafft. Ja, also in der entsprechenden Zeit anzukommen. Das Schöne daran ist, Jetzt versucht es eine Deutsche. Ja, die heißt Marina Kolassa, kommt aus Bottrop und ist sehr, sehr guter Dinge, dass sie das schafft. Ist eine Ultramarathonläuferin. Ja, ist schon in Tennessee und ich habe heute Morgen im Radio ein Interview mit ihr gehört. Sie klang sehr gut gelaunt, weil es wohl 22 Grad und toll ist, weil da kann es auch sehr kalt sein noch in Tennessee um diese Jahreszeit. Aber sie ist da bester Dinge. Sie wäre die erste Frau innerhalb von 35 Jahren, die das schaffen kann. Und trainiert hat sie zu Hause in Bottrop. Ja, und was gibt's in Bottrop? Richtig, das kennt ihr. Ja, ihr seid aus dem Südwesten, da gibt's das auch viel. Kohlehalden, ja, also habt ihr noch nie gesehen. Ja, sie hat jedenfalls die Kohlehalde trainiert. Also auf den Kohlehalden, die begehbar sind, ist inzwischen so, dass das halt so kleine Landschaftsparks sind. Ja, da gibt es halt dann irgendwelche Serpentinenwege, die man hochlaufen, fahren, wie auch immer kann. Sind teilweise sehr schöne Wege. Diese alten Kohleschlacke-Geschichten sind natürlich in der Landschaft furchtbar, aber zum Laufen, zum Gucken dann halt über die Landschaft sind die toll. Da hat sie trainiert, aber sie ist natürlich dann nicht die Wege lang gegangen, ja, sondern einfach gerade aus dem Berg hoch, weil, und das ist das Entscheidende beim Barclay-Marathon, es gibt keine Strecke.
Was?
Du bekommst ein GPS und einen Kompass und musst den Weg selber finden. Oh,
Gottes Willen.
Krass. Ja, so, das machen...
Freiwillig.
Also ich find's faszinierend. Ja, freiwillig. Da wird wahrscheinlich jetzt keine Startgage gezahlt.
Aber nochmal, 160 Kilometer, ja? 160 aber die, das Kilometer. Noch interessantere, ich meine 160 Kilometer finde ich schon komplett... geisteskrank, aber wie viel Höhenmeter? 18.000. Gottes Willen, okay. Wem es Spaß macht, ich schätze mal, die Teilnehmerfelder sind jetzt nicht exorbitant groß, nehme ich jetzt mal an.
Habe ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht auf dem Schirm. Ne? Schaue ich aber nach. Ja, also ich löse das nächste Woche auf, weil das interessiert mich natürlich logischerweise extrem. Ja, es wäre schon cool, wenn sie das schaffen könnte. Ja, weil,
wie ist das mit der Verpflegung? Das macht man dann auch selbst, weil man muss ja auch den Weg selbst finden.
Ja, das nimmt man schon mit. Ne, das ist schon so. Also das hat uns ja auch die Anna erzählt, ja, die ja auch jetzt viel solche Sachen macht, ja, dass man dann die Sachen
schon selber mitnehmen muss. Aber für 60 Stunden, ja. Also das Ziel ist ja, dass in diesem Zeitlimit, ja, das ist ja zweieinhalb lang, Tage, und du musst ja dann überlegen, in zweieinhalb Tagen, was du, wenn du jetzt dich konstant bewegst, und da reden wir natürlich jetzt nicht von exorbitant hohem Tempo, aber du bewegst dich ja trotzdem, du hast ja eine Beanspruchung, was du da ja trotzdem an Energie benötigst.
Um das ist ja das Zeitlimit. Ja, also 60 Stunden ist ja, das Zeitlimit.
Aber im Worst Case musst du dich ja darauf einstellen, dass du vielleicht zweieinhalb Tage unterwegs sein kannst. Also.
Ist schon klar. Vielleicht gibt es auch Verpflegungspunkte. Das weiß ich nicht so genau. Schaue ich alles nach, weil das interessiert mich natürlich und ich finde es nur inspirierend, ja, dass Leute sowas auf sich nehmen, ja, und ist ja eine Frau, die ganz normal arbeitet und schon aus der Ultraszene kommt und so, alles okay, aber auch das kann man machen, dagegen wirkt ein Marathon wie ein Kindergeburtstag. Ja,
das stimmt allerdings. Also. krass, okay. Aber ist ja schön, wenn sowas tatsächlich im Radio kommt. Ich habe das heute jetzt noch nicht mitbekommen, aber
ist natürlich auch regional hier bei uns im westdeutschen Bereich angebunden, weil Bottrop natürlich ist das natürlich eher mal jetzt nicht bundesweit gespielt. Ja. Ne? Weil da eben die großen Themen drüber stehen, ja, und das große Thema ist natürlich die russische Aggression in Richtung Ukraine. Hat ja schon für sehr, sehr viel Bewegung auch im Sport gesorgt. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie schnell da der Sport, vor allem auch der organisierte Sport in diesem Fall reagiert hat, weil das haben wir ja auch alles schon ganz, ganz anders gesehen. Das ist das eine, aber das andere ist ja, Hanna, dass ihr euch, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ihr mit einer Gruppe, du mit irgendwem oder du für dich alleine entschieden habt, dass ihr da Zeichen setzen wollt, obwohl es verboten ist.
Ja, genau, also es war so, dass, ja, wir sind jetzt in Leipzig angekommen und ich fragte dann Max, so, Max, sag mal, machen wir eigentlich irgendwas? So, setzen wir eigentlich irgendwie ein Zeichen? Und für Max war das alles schon so durchgeplant, der hat es nicht vor mir kommuniziert, der hat gesagt, ja klar, ich kaufe mir noch Haarbändchen, ich will jetzt gleich noch zum DM, suchen wir mal blaue und gelbe Haarbändchen und die tragen wir dann einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich mit, ohne Frage. Also ich habe da auch gar nicht an irgendwelche Konsequenzen in dem Moment gedacht, sondern für mich war einfach nur klar, hey, wir haben jetzt gerade einen Krieg in Europa und wir sitzen jetzt da oder wir stehen jetzt da an der Linie und machen Sport, als wäre nichts. Das kann ich einfach nicht. Und aus dem Grund wollte ich da auch unbedingt mitziehen und dieses Zeichen setzen. Glücklicherweise war es halt bei mir so, dass das war ja die Geschichte, die Max dann etwas wütend gemacht hat auf den deutschen Meisterschaften. Im Callroom, also hat immer 20 Minuten vor dem Wettkampf, wird man nochmal gesammelt und da werden Spikes und Startnummern gecheckt, aber unter anderem wird halt auch überprüft, ob man irgendwelche, also so wurde es uns erzählt im Callroom, irgendwelche zusätzlichen Werbebanner irgendwo hat auf dem Arm, irgendwelche Tattoos. Und die waren natürlich bei mir nicht sichtbar, weil ich meine Hand, also meine Armbändchen getragen habe und die waren vollkommen okay. Bei Max war das auch okay, da hat die ja auch an der Hand am Arm getragen, die Haarbändchen, aber die Leverkusener Jungs hatten sich Flaggen eben als Tattoos auf die, also so Faschingsfarbe haben die genommen und haben halt das auf den Arm gemalt und das wurde dann nicht von der Wettkampfleitung nicht akzeptiert und da war ich sehr überrascht, wie Max reagiert hat auch, weil ich stand an der Siegerehrung oder in der Nähe der Siegerehrung, als Max seinen Callroom hatte und der ist ja direkt neben der Laufbahn gewesen, sodass ich kurz vor dem Lauf noch mit ihm sprechen konnte und ich wollte ihm eigentlich nochmal viel Glück wünschen und er ist einfach komplett vor mir kurz ein bisschen ausgerastet. Wow, die Leverkusener Jungs, die durften ihre Zeichen nicht tragen, die mussten ihre Fahnen wegwischen und ich glaube, es hat ihm nochmal so den Ansporn gegeben, auf jeden Fall dieses Ding zu gewinnen, dass er ein Statement abgeben kann, wenn er die Ziellinie überquert hat oder danach im Interview. Und letztendlich hat sich dann auch rausgestellt und es gab auch ein tolles Gespräch mit Idris Konchinska zusammen, dass das natürlich vollkommen akzeptiert wurde, dass wir dieses Statement auch gemacht haben. Und selbst der DLV hat ja im Vorhinein schon eine Schweige Minute eingeplant bei der deutschen Meisterschaft, sowie auch die ukrainische Flagge gehisst. Und aus dem Grund haben wir uns auch mehr oder weniger gedacht, muss es auch okay sein, so ein Statement zu setzen. Und Idris hat es auch angenommen und akzeptiert. Natürlich hätte man es vielleicht vorher absprechen müssen, auch mit der Wettkampfleitung. Aber letztendlich haben wir dann keine Konsequenzen davon getragen. Ansonsten wären wir halt eben disqualifiziert worden. Aber ja, es war auch in der Hinsicht auch für uns kein, wir wollten kein politisches Statement oder sonstiges machen, sondern einfach nur zeigen, hey, wir sind für die Menschen in der Ukraine da. Es geht hier um Menschlichkeit. Da draußen herrscht Krieg und wir wollten einfach nur, ja, einfach da sein.
Also, ich bin sehr gespannt auf Ralfs Einschätzung zu dem Thema. Wir hatten das ja an anderer Stelle auch schon ab und an mal, wo wir über Olympische Spiele gesprochen haben, dass das mit politischen Statements ja nicht immer so einfach ist, weil das natürlich ja auch diese Regeln zum Teil zum Schutz lassen, damit das ja nicht missbraucht wird könnte ja auch genauso jemand für andere vielleicht nicht so edle Zwecke missbrauchen. Ich sehe das aber in dem aktuellen Fall tatsächlich auch ein bisschen anders gelagert und bin da logischerweise sehr auf der Seite logischerweise von Hanna und was Max und die anderen alle da gemacht haben. Denn der Punkt ist der, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, ich sehe das ist auch eher mal als nach außen getragenes Zeichen der Anteilnahme, der eben nicht Gleichgültigkeit, dass man den Leuten, also auch ein klares Signal nach außen sendet an die Sportfans oder jeden, der das halt gesehen hat an diesem Tag, dass das was mit uns Athleten ja auch macht, was auch bestimmt damit zu tun hat. Und das ist ja so, wir sind ja extrem gut connected, logischerweise nicht nur innerhalb unserer deutschen Leichtathletik-Bubble, sondern es ist wahrscheinlich bei den meisten, die ich kenne, die kennen auch andere Athletinnen und Athleten aus zum Beispiel eben auch aus der Ukraine. Also aus ganz vielen Ländern haben wir natürlich sehr enge und auch freundschaftliche Verbindungen zu unterschiedlichsten anderen Athleten, aber auch in die Ukraine. Und ich habe auch vor 2-3 Jahren einige ukrainische Athleten in Kenia kennengelernt und logischerweise, wie das halt so ist, man folgt sich gegenseitig auf Instagram und Olga beispielsweise, Olga Liakova ist eine 800-Meter-Läuferin und mit der hatte ich eigentlich einen ganz guten Draht immer, wenn die auch in Kenia war, weil die oft halt auch bei uns im Camp war und die ist jetzt auch erst letztes Jahr Mutter geworden und das zu sehen, was sie teilweise auch teilt auf Instagram, wie jetzt das Leben sich für sie so verändert hat, von jetzt auf gleich, weil ich glaube ganz ehrlich, niemand in der Ukraine, der sich jetzt wahrscheinlich nicht tagtäglich aus beruflichen Gründen, aus politischer oder militärischer Sicht mit dieser Situation auseinandergesetzt hat, also ich sag mal von der normalen Bevölkerung, von den Sportlern, ich glaube nicht, dass wirklich viele damit gerechnet haben, dass sowas passiert, was jetzt seit 7 Tagen da die neue Realität der Ukraine ist. Und ich glaube schon, dass es für solche Leute, die da ausharren müssen in dieser Situation jetzt, ja, was hilft das? Also ich sag mal, natürlich können wir die jetzt aus dieser Situation so nicht sofort mit befreien, aber ich glaube, es tut den Menschen schon gut, ein Gefühl zu haben, dass auch Menschen außerhalb, die Sport machen, ihre Anteilnahme in so einer Form ausdrücken und dass man an sie denkt und so weiter. Und deswegen fand ich das in dem Kontext auf jeden Fall eine gute Sache. Ich würde es trotzdem, ich bin sonst sehr DLV-kritisch, das würde ich jetzt der Wettkampfleitung jetzt aber in dem konkreten Fall, dass das Max wahrscheinlich aufgeregt hat, unmittelbar vom Wettkampf, wenn man eh mit Adrenalin und so, dann das verstehe ich auch, dass man da dann vielleicht ein bisschen austickt. Ich glaube, derjenige oder diejenige oder wer auch immer da die Wettkampfleitung inne hatte, die haben sich halt auch an ihr Rulebook gehalten. Also die haben halt auch sich daran gehalten, was halt eigentlich so irgendwo festgeschrieben steht, dass man halt im weitesten Sinne keine politischen Statements verbreiten darf. Wie gesagt, ich persönlich sehe das ein bisschen anders in dem konkreten Fall. Kann man da jetzt wahrscheinlich auch keinen Vorwurf draus machen. Und obwohl Idris und ich jetzt auch nicht die beste Vergangenheit haben, würde ich in dem Fall ausnahmsweise mal sagen, ich bin erstaunt, dass da auch eine gewisse Wandlung von Menschen scheinbar stattfindet und dass man da dann irgendwie auch ja, im Sinne der Athleten Entscheidungen treffen kann.
Also nochmal kurz zur Klarheit. Idris Gunczynska ist ja Generaldirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes. Der hat schon was zu sagen in der Deutschen Leichtathletik. Ja, und dass der sich direkt einschaltet, das muss er nicht tun. Aber da gibt es natürlich bei solchen Veranstaltungen 7 Ebenen davor, die sich damit auseinandersetzen können. Hauptkampfrichter und so weiter und so weiter. Ist aber alles geschenkt. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht ein Problem, aber eine zwiegespaltene Sicht. Ja, weil, also was ihr gemacht habt, ist ja im Prinzip ziviler Ungehorsam, ja, wenn ich es mal so umschreiben darf. Ja, weil ihr wusstet ja, dass es verboten ist, entsprechende Insignien zu tragen. Ihr habt aber gesagt, okay, das ist uns egal, weil das ist uns wichtiger, ja, dafür einzustehen. Das ehrt euch ja jetzt erstmal als Athletin, als Menschen. Aber unter dem Strich würde ich auf keinen Fall wollen, dass wir dieses Fenster öffnen. Weil wenn wir das tun, dann müssen wir das ja im Rahmen unserer freiheitlichen Grundordnung tun. Und wenn wir das machen, dann müssen wir jede Art der Demonstration zulassen. Und jetzt stellt euch mal vor, da wären Leute mit russischen Fahnen auf dem Arm angetreten. Dann wird es halt ganz anders, ne? Also dann wird es jetzt aus unserer Sicht ganz anders. Ja, weil da würden wir natürlich sagen, ja, das kannst du doch unmöglich machen und so weiter. Das ist halt aus einer moralischen Messlatte, die wir selber für uns deklarieren. Aber wer legt denn die fest? Ja, wir hatten ja verschiedentlich, deshalb hat Philipp das eben gesagt, schon über ähnliche Fälle bei großen Meisterschaften, internationalen Meisterschaften, bei Olympischen Spielen diskutiert darüber. Stellt euch mal vor, bei Olympischen Spielen kommt die close Einzelvorstellung im 1500-Meter-Lauf und Hanna, du hast halt das Ukraine-Bändchen und die neben dir hat das Russland-Bändchen und der nächste hat das Südafrika-Bändchen und der nächste hat das Eritrea-Bändchen. Ja, das können alles sehr, sehr hehre Anliegen sein und menschlich total nachvollziehbar. Aber es würde natürlich ein Fenster öffnen, das in einer Katastrophe enden würde. Ja, weil ihr seid ja logischerweise exponiert dort. Ja, also man kann ja auch über Werbung da diskutieren, ja, weil die Regel zielt ja auf Werbung ab. Ja, dass man keine Tattoos auf dem Arm haben kann, das ist in erster Linie, damit man keine unerlaubte Werbung transportiert. Auch in Ordnung, auch da, es gibt eine Regel, ja, kann man sich dann halten oder nicht halten. Im Zweifel muss man mit der Konsequenz leben. Du hast es ja richtig gesagt, dann wärst du vielleicht disqualifiziert worden oder Maxi wäre disqualifiziert worden. Und sein emotionaler Ausbruch hat ja viel mehr bewirkt, als nur das ruhig sich hinstellen und das Bändchen hochhalten. Weil dadurch ist ja der Case überhaupt erst in Medien gelangt, die normalerweise nicht mit Leichtathletik zu tun haben. Ja, weil es gab einen Sportshow-Livestream, da lief das halt alles, da lief auch sein Interview. Aber innerhalb kürzester Zeit war das ja auf allen Medienplattformen in Deutschland. Dadurch hat er natürlich einen viel größeren Effekt hervorgerufen für diese Aktion als sonst. Ja, also auf der einen Seite ich möchte nicht, dass wir politische und auch nicht moralische Diskussionen auf solchen Plattformen führen, weil wenn wir das machen, müssen wir es für alle öffnen. Ja? Wir haben natürlich einen anderen Punkt, weil irgendwann bewegen wir uns ja im Bereich der Menschenrechte. Und da muss man ja dann irgendwann sagen, okay, für die Menschenrechte darf ich doch eigentlich immer einstehen, oder? Also egal, was es für Regeln gibt, ja, weil Regeln, die verbieten, dass ich für die Menschenrechte einstellen, da knarzt es ja irgendwie so im gedanklichen Gefüge. Ne? Also ich bin gespannt, wie ihr danach diskutiert habt, Hanna, weil sagen wir, die Emotionalität war ja dann da, dann kam ja Idris runter und ich habe ja noch mehr Leute gesehen, ja, Alice Schmidt und so weiter, die halt ja auch dann Bändchen getragen haben. Das war, glaube ich, auch am letzten Tag, ne? Die hatte Vorlauf am Samstag auch, ne? Aber es gab ja dann halt mehr Reaktionen darauf, ja, also dass halt auch einfach Leute dann den Raum genutzt haben, ja, um gegen eine Regel zu verstoßen, aber ihr Innerstes halt nach außen zu transportieren.
Ja, also ich glaube, was für Max ganz sicherlich nicht die Absicht war, durch seine Emotionalität dann noch mal ein bisschen, also noch mehr Aufruhr zu erwirken, das wollte er so auch gar nicht. Und ich glaube, das hat er auch klar gemacht, auch nochmal in seinem Statement, das er auf Instagram abgegeben hat, dass er jetzt sagt, okay, gut, also ist jetzt alles gut. Ich hab meine Bändchen gezeigt und mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Das nochmal zur Einordnung, dass er da nicht bewusst so übers Ziel hinausschießen wollte. Was bei der ganzen Geschichte natürlich, du hast es gesagt, mit den Russland-Bändchen, was mir natürlich auch auf der anderen Seite nicht gefällt, ist, okay, wir vergessen, dass ganz viele russische Athleten und auch Russen darunter leiden unter den ganzen Maßnahmen, die jetzt entschlossen werden. Und es gibt viele Leute, die auf die Straße gehen und auch gegen den Krieg sind. Und wer steht für diese ein? Also die Athleten werden jetzt auch ausgeschlossen von der Hallenweltmeisterschaft. Und natürlich verstehe ich, dass es eine Sanktion ist. Und das ist der einzige Weg, welche Sanktionen wir treffen können. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt nach meiner Meinung halt Putins Krieg und man darf halt russische Athleten so auch nicht verurteilen und das darf man halt auch nicht vergessen und verstehe schon, dass es da auch andere Positionen gibt oder dass es die andere Position gibt und dass man deshalb das nicht öffnen kann für jegliches Zeichen. Ich habe es, wie gesagt, als Menschlichkeit verstanden und dafür bereue ich das
dann nicht. Wie waren denn die Reaktionen, die du bekommen hast? Weil dein Foto, wo du ja auf das Bändchen zeigst, ist ja auch sehr oft verbreitet worden. Ja. Ich habe es jedenfalls viel gesehen.
Also durchweg positiv, auch weil eben auch viele andere Sportler ja auch Zeichen gesetzt haben in den Medien. Genau, also ich habe jetzt keine kritischen oder negativen Rückmeldungen dazu bekommen.
Na ja, gut, also, sagen wir mal, wir als Leichtathleten haben ja sowieso ein gestörtes Verhältnis zu russischen Leichtathletik sowieso schon, ja, weil die jahrelangen Dopinggeschichten, die da drumherum waren, Sperre durch den Leichtathletik-Weltverband, dann halt konnten ja die Staaten, die nachweisen konnten, dass sie in einem gescheiten oder zumindest vermeintlich gescheiten Anti-Doping-System unterwegs sind, als unabhängige Athleten. Das ist auch irgendwie so eine halb coole Lösung, ja, aber was ist das? Ja, das ist keine klare Sanktion, das ist aber auf der anderen Seite ist ja vollkommen klar, dass jeder Staat ja seine Sportlerinnen und Sportler als Repräsentanten, ja, als, wie soll ich sagen, als Vertreterinnen und Vertreter für die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ja auch unterstützt. Ja, also ihr seid, Philipp, du nicht mehr, aber ja, ihr Stadionleichtathleten seid halt ja durch Steuergelder entsprechend auch unterstützt. Ja, also sowohl ihr persönlich, aber auch das gesamte Umfeld, ja, die Anlagen, die Trainer und so weiter und so weiter. Das ist natürlich genauso hier auch. Man muss das jetzt nicht immer gleich Propaganda nennen, aber es ist ja halt das Aushängeschild in unserem einer freien Demokratie, ja, zu sagen, wir können Leistung in bestimmten Bereichen erzielen, nämlich auch im Leistungssport. Ja, und das ist der Punkt. Deshalb bin ich total für diese Sanktionen gegen die Verbände Weißrussland und also Belarus und Russland. Aber das ist natürlich auch bei diesen Kollektivstrafen, als es um Dopingfragen ging, so. Ja, weil im Prinzip sind Kollektivstrafen undemokratisch, weil sie treffen ja immer pauschal eine ganze Gruppe. Ob der Einzelne oder die Einzelne jetzt schuldig ist oder nicht, wird gar nicht mehr gefragt. Ja, und jetzt versetzt euch mal in die oder denjenigen, der vor seinem Innersten sagen kann, ich habe nichts getan und werde trotzdem bestraft. Ja, das ist halt eine schwierige Geschichte. Ja, und ich kann ja auch nicht raus. Wenn ich in einem Land geboren bin, dann bin ich da geboren. Dann bin ich halt Deutscher. Dann bin ich Ukrainer oder Ukrainerin und dann bin ich Russin oder Russe. Das ist nun mal so. Ja, da klar, ich kriege dann den Stempel. Ja, wie oft sind wir früher gefragt worden, ah ja, was ist, lebt Hitler noch? Ja, irgendwelche dummen Anspielungen. Ja, das nimmt man dann natürlich mit seiner Nation mit. Aber das macht es halt so vielschichtig und so schwierig. Ja, bist du denn jetzt, nee, du warst ja jetzt international nicht unterwegs. Ja, wie war denn dein Kontakt überhaupt zu Russinnen oder russischen Läuferinnen, Hanna, wenn du bei internationalen Meisterschaften unterwegs warst? Weil die ja jetzt gerade auch in deinen Disziplinen sehr, sehr lange sehr, sehr gut waren. Ne?
Ja, also ich muss sagen, dass dadurch, dass sie schon so lange ausgeschlossen sind, hatte ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Also kann ich, also eigentlich gar nicht. Also ich kann mich das letzte Mal 2015 bei der U23-EM daran erinnern, dass ich, dass russische Starterinnen mit am Start waren. Aber da kann ich jetzt nichts davon erzählen, bewusst. Also das ist jetzt alles schon für mich zu lange her für meine Karriere.
Und Universiade, übrigens die Dame, die hier heute in unserem Podcast ist, ist Universiade-Siegerin. Ja? Das ist auch nicht etwas, und zwar über 5000 Meter. Ja? Da müssen wir gleich nochmal die Perspektiven klären. Ja? Also wann du Marathon läufst, nein, Quatsch. bei der Universiade waren auch schon keine Russinnen mehr? 2017 war es, ne? Auch. Also, wie geht's dir, Philipp? Gibt nicht so viele russische Marathonläufer.
Nicht so viele russische Marathonläufer, ne? Und tatsächlich, warum auch immer, zumindest bei mir, kann ich jetzt nur für mich sprechen, der Kontakt zu russischen Athleten oder Athletinnen war nie wirklich da. Also auch nicht, als es die noch sozusagen ganz regulär bei internationalen Meisterschaften gegeben hat. Andere Nationen waren da wesentlich offener irgendwie, dass man da in Austausch kam. Ich weiß nicht, ob es an der sprachlichen möglicherweise Barriere gelegen hat oder aufgrund von, dass vielleicht auch von außen gesagt wurde, man muss da so ein bisschen für sich bleiben. Aber ich hatte kann mich gar nicht erinnern, dass ich mit russischen Athleten oder Athletinnen wirklich mal eine Art von Austausch hatte. Das war bei jeder anderen Nation wesentlich einfacher anders irgendwie.
Ja, und jetzt kommen wir ja zu den Weltmeisterschaften. Hanna, du hast es gesagt, ja. Jetzt unterstellen wir mal, das ist ja im Moment eher die Tendenz, dass es halt eher noch schlimmer wird in der Ukraine, also nicht schöner auf jeden Fall, ja, weil das ist Krieg, das ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Und dann seid ihr da auf einem großen internationalen Meeting. Klar, es sind keine Russen da, aber ich bin sehr gespannt, was da passieren wird, ja, und wie dann der Weltverband reagiert. Das ist nämlich auch für den genau die gleiche Regelung. Ja, politische Äußerungen sind untersagt. Klar kann man das abfedern, so wie es der deutsche Leichtathletikverband ja auch gemacht hat, indem man gemeinsame Aktionen macht, ne? Also indem man eine klare Demonstration, meinetwegen vor jeder Session, in die entsprechende Richtung macht. Ja. Aber was macht man dann wieder als einzelne Athletin? Ja? Das ist halt auch schwierig. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich für die Hallenweltmeisterschaft oder wenn da irgendwas passieren sollte, würde ich das auch nochmal vorher absprechen und nochmal genau überlegen, weil es ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Plattform. Das sind Weltmeisterschaften.
Ja, auf der anderen Seite war ja der unmittelbare Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung. Das ist schon noch was anderes. Ne? Das toucht einen, glaube ich, mehr. Es ist ja leider so, dass man, je länger das dauert, das dann halt nicht mehr alles begreifen und verarbeiten kann, weil es einfach zu viel ist, ja. Und wir auch nicht einen wirklichen Eindruck haben von uns aus, ja. Das kommt dann noch dazu. Aber die Weltmeisterschaften sind halt einfach nochmal die große Bühne, ja, weil da die ganze Welt zuguckt, ja. Und die Verbreitung natürlich auch nochmal eine ganz andere ist als jetzt nur deutsche Meisterschaften. Nochmal, ist glaube ich, die Schlagzeilen um Maxi Torwerts Aktion und um eure Protestbändchen waren viel größer als alle sportlichen Schlagzeilen. Ne? Also das hat das andere komplett geschlagen. Ja.
Was natürlich auch immer daran liegt, dass die Medien natürlich immer gerne so die besonderen Stories herausgreifen möchten.
So ja, sind wir halt. Ja, gemein hinterhältig, ja, und nur auf die Klickzahlen aus.
ja, dass das sind halt, also ich sag mal, brauchen wir auch, also das ist ja kein Geheimnis, dass Leichtathletik jetzt nicht in der sportlichen Berichterstattung, zumindest nicht was was nationale Hallenmeisterschaften anbelangt, irgendwie in der Vergangenheit sonderlich ja herausgehoben darüber berichtet wurde. Dann natürlich, das ist in dem Fall, finde ich, das ist auch gar nicht schlimm oder so. Es ist ja auch dann irgendwie vielleicht nochmal in der aktuellen Zeit ja auch ein ganz gutes, ganz gut gewesen. Der Leichtathletik hat sicherlich auch nicht geschadet. Stichwort mündige Athleten, ja, bei aller Problematik, die damit vielleicht auch einhergeht. Das ist auch das, was der DLV über Jahre propagiert hat, dass sie sich wünschen, dass Athleten jetzt nicht nur stumpfe Marionetten sind, die irgendwie halbwegs schnell im Kreis laufen können oder über irgendwas drüber springen können, sondern dass die vielleicht auch eine entsprechende meinungsstarke Menschen sind sozusagen. Und dann hätte mich auch alles andere echt ein bisschen überrascht, wenn da jetzt irgendwie dann sozusagen irgendwie hart dagegen vorgegangen wäre, auch wenn natürlich da vielleicht laut Reglement irgendwie das alles irgendwie gedeckt gewesen wäre dadurch, aber da muss man halt auch damit leben, dass Athleten halt auch zu politischen oder in dem Fall jetzt militärischen Interventionen eine Meinung haben und das dann auch äußern möchten. Aber klar, dass das natürlich jetzt so als Aufhänger, als Story mehr hergibt als das übliche Hannah Klein gewinnt 3000 Meter oder Maxi Tritt.
Entschuldigung, das war jetzt ein
schlechtes Beispiel. Nein, also das ist natürlich total, also das, Hannah weiß, kennt das ja, also das ist ja alles natürlich tolle Leistung und alles gut, aber in der Vergangenheit ist es halt oft so, dass so eine Hallen-DM, die geht halt unter mit sportlich medial. Leider, muss man ja sagen, obwohl es tolle Leistungen sind, obwohl Leute dann auch ihr Ticket für Weltmeisterschaften lösen. Und oftmals braucht es dann tatsächlich solche Aufhänge, die halt was anderes oder einen zusätzlichen Aspekt damit reinbringen, der sonst halt nicht damit gegeben ist. Und das hat im Zweifelsfall, glaube ich, jetzt der Leichtathletik eher gut getan, glaube ich, ganz ehrlich. Interessant wäre gewesen, was passiert wäre, wenn... Interessant gewesen wäre, wenn der Verband sich entschieden hätte, beide deutschen Meister zu disqualifizieren. Aber ich glaube, dann wäre ich.
Dann wären die Schlagzeilen.
Genau, dann hätte ich aber auch geworden. Nicht in der Rolle des Verbandes stecken müssen, weil ich glaube, dann wären doch beim Herrn, weiß nicht, Pitt Schmidt ist, glaube ich, noch Mediendirektor. Ich glaube, da wären die, hätte das Telefon nicht aufgehört zu klingeln, was Medienanfragen anbelangt.
Das sage ich ja, es ist ja immer eine Frage, wie man dann damit umgeht, ja, also das ist erstmal formal ein Regelverstoß, das ist ja das eine, ja, und habe ich ja dargelegt, dagegen diese Regel zu verändern, aber die Frage ist ja immer, wie man dann bestimmte Dinge sanktioniert, ja, weil ihr hattet ja nicht Fakutin auf dem Arm stehen, ja, auch darüber kann man ja diskutieren, aber, also jetzt unter uns diskutieren, aber das war halt schon anders, ja, und dann muss man halt überlegen, wie man damit umgehen kann, und das, finde ich, haben sie gut gehandelt, ja, weil es war ja auch eine spontane Aktion, weil Maxi sich da so reingesteigert hat in der Wettkampfaufregung, nehme ich mal an. Ja, geht er jetzt eigentlich mit nach Belgrad? Ja, ne? Oder?
Ja, doch.
Ja, ne? Ich meine, gut, der ist ja auch so gut drauf, ne? Läuferisch, also ja. Ne? Also du musst aufpassen, wenn es lauter wird im Callroom, das könnte er sein.
Ja, ich glaube auch. Also, ich war schon etwas, also mich hat es echt überrascht, so, dass er sich dann noch so auf seinen Wettkampf konzentrieren könnte, weil er war ja mit den Gedanken komplett woanders. Aber wie gesagt,
aber Adrenalin natürlich, ne?
Es hat ihn gepusht, ja.
Ja. Aber der ist natürlich sehr, sehr gut drauf, ja. Du bist jetzt auch für eine sehr, sehr kurze Hallensaison ja wirklich in einer guten Form. Warum macht ihr das jetzt noch so spät, eine Hallen-WM, wenn ja mit der EM und mit der WM, andersrum ist es, ne? Also erst WM, dann EM, nicht mehr so weit entfernt, zwei wirklich ja sehr attraktive Highlights locken. Ja, nochmal, die EM ist in München, also es ist schon auch ganz nett, ja, wenn man eine Heim-EM hat, mutmaßlich ja dann mit Zuschauern, was natürlich unfassbar toll sein kann. Ja, warum geht ihr jetzt noch nach Belgrad in die Halle, um da im kleinen Kreis zu laufen?
Also der kleine Kreis macht auch Spaß. Das ist der erste Grund.
Also die Bahn ist nur 200 Meter in der Halle, anstatt 400 Meter draußen. Also für alle denen, das nicht klar ist. Ja.
Der zweite ist für mich, dass ich die Wettkämpfe einfach brauche. Also ich habe schon gemerkt, dass ich nach Tokio im letzten Jahr also ein bisschen Knacks gehabt habe, da wieder richtig in diese Wettkämpfe reingehen zu können. Und dann, wenn man den letzten Wettkampf Ende August, Anfang September gemacht hat und dann erst wieder im Mai, ist diese Zeit schon relativ lang. Ich will auch wissen, wo ich im Winter stehe, was habe ich trainiert, wie bin ich drauf. Und dafür ist die Halle halt gut, um seinen Trainings, Standort nochmal messen zu können oder ja, herauszufinden und eben wieder einfach in dieses Wettkampfgeschehen reinzukommen und wieder ein neues Gefühl zu entwickeln, mit dem man dann auch ja, etwas beruhigter in die Sommersaison dann einsteigen kann oder sich vorbereiten kann, auch wenn die Hallen-WM relativ spät ist. Aber aus dem Grund haben wir uns ja auch entschieden, später in die Halle einzusteigen, sodass ich im Prinzip auch nur 5 Wochen eine Hallensaison gemacht habe. So viele Wettkämpfe waren das jetzt nicht. Also ich war in Dortmund, ich war in Nivea, ich habe die Deutschen gemacht, jetzt noch ein Rennen. Und ja, ich...
Gibt es keine Vorläufe?
Nee.
Auch nicht okay. Schlecht.
Ein Rennen und klug fertig. Gewählt. Ja, genau. Also
klug,
es war,
klug gewählt.
Ja, und das ist eine Chance auf ein ja, international hochklassiges Feld und ja, die Chance auf neue Erfahrungen und mich mal über die 3000 Meter auszutesten. Denn wenn ich im Sommer auch mal eine 5000 wieder laufen kann, dann bringt mir die Zubringerleistung auf der 3000 natürlich auch etwas. So, das waren so meine Gründe.
Das ist ja ein sehr cooles Stichwort also gewesen.
Ja,
jetzt bin ich gespannt. Weil die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, jetzt nicht Marathon, keine Sorge, aber Sommer, Ralf hat es gesagt, wir haben Weltmeisterschaften in Eugene, bestimmt auch ein richtig Hammer-Event, da wird ja Leichtathletik-Kultur gelebt, das ist aber schon im Juni. Das heißt, man muss sich davor wahrscheinlich ja noch qualifizieren, ich weiß gar nicht, jetzt lassen wir mal die Weltranglistenpunkte außen vor, aber theoretisch müsste man wahrscheinlich im Mai sich dafür ja noch qualifizieren, dann haben wir im August die Europameisterschaft im eigenen Land. Und du hast Optionen. Du hast ja selber jetzt gerade schon gesagt, 3000 in der Halle mal zu laufen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um mal zu gucken, was vielleicht im Sommer über 5 gehen könnte. Aber ich würde jetzt mal mutmaßen, dein Herz hängt primär noch bei den 1500. Oder gibt es da vielleicht doch auch Überlegungen, das Spektrum noch weiter, also schwerpunktmäßig zu verschieben?
3 Hindernisse oder 10.000 sind da jetzt noch so in der Nähe.
Ich finde es ganz witzig, weil ich mich da an ein Gespräch erinnere in Kenia, das wir mal hatten, Philipp. Ja, okay, du nix.
Da wolltet ihr beide 3.000 Hindernisse laufen, ne?
Nee, er hat zu mir gesagt, sag mal, so nach dem Motto, bist du eigentlich blöd, lauf noch aber 5.000.
Ja, wer jemand, der 4.02 rennen kann, das muss man ja immer so sehen. Also Hanna ist ja nicht, dass sie über 15 schlecht wird. Die ist ja eine extrem gute 15-Meter-Läuferin. Aber wie wir jetzt ja zum Beispiel eingangs unseres Gesprächs gehört haben, wenn man sich einfach mal so ein bisschen hinstellt, so just for fun, ich komme aus der Saisonpause, ich mache mal ein bisschen Straße, 10 Kilometer und man läuft 31,40, dann ist das ja schon so ein Indikator für jemanden wie mich, der dann sieht, okay, also Ausdauervermögen ist jetzt einfach talenttechnisch schon mal exorbitant vorhanden.
Ja, ich war auch überrascht.
Das ist doch gelogen. Das ist doch gelogen.
Nein.
Also ich hatte den gleichen Gedanken wie Philipp, den wirklich gleichen, nicht denselben, den gleichen Gedanken, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Und zwar, du warst im letzten Frühjahr in den USA und bist dann mal so eben eine kleine 15 gelaufen.
Ja.
Ja? Und da habe ich gedacht, ach guck mal, die Hanna läuft 5000 dieses Jahr.
Nee. Dann nochmal umgeschickt.
Ja, also ich glaube, so es ist, ich glaube, unterschwellig auch so der Wunsch von Isabel, so mich irgendwann so auf die 5000 auch zu kriegen. Tatsächlich ist mein Training natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr auf ausdauerlastig geworden. Nichtsdestotrotz traue ich mir trotzdem diese 4-0er-Marke zu knacken und die würde ich gerne noch knacken. Und ich glaube, das kann ich vielleicht jetzt eher noch als später. Was trotzdem nicht heißt, also ich weiß noch nicht genau, welche Strecke ich bei welcher Meisterschaft laufe. Letztendlich trainiere ich jetzt einfach weiter und versuche mich weiter zu entwickeln und dann eine gute 5 und eine gute 1500 laufen zu können. Das wird sich dann auch, glaube ich, nach Flagstaff nochmal entscheiden, je nachdem, wie ich da durchkomme. Ich muss sagen, einfach mental fällt mir diese 5000 Meter Strecke noch sehr schwer. Dieser Schritt von 3 auf 5 ist immer noch für mich, wahrscheinlich bin ich zu sehr in meinem Mittelstreckerdenken drin. Ich denke immer, ich muss mir irgendwas aufsparen, damit ich die letzten 600 nochmal ordentlich kicken kann. Aber also das sollte man, glaube ich, bei der 5 nicht.
Ich kann zumindest sagen, es sind weniger Runden über 5000 draußen als für 3 in der Halle. Falls das mental okay. Hilft.
Ja. Die kannst du in Belgrad schon mal üben, das wollte er damit sagen. Ja. Und es kann übrigens nicht schaden, wenn man eine 1500 Meter Speed auf die letzten 600 auf 5000 Meter Entscheidung mitnimmt. Das kann nicht schaden. Fall. Ja, da habe ich, da durfte ich eine Bronzemedaille von Constanze Klosterhalfen kommentieren. Da war das genau so, ne? Weil das ist ja das Verdammte oder das Schöne bei euch, weil die Leistungsdichte, also ich würde ja eher sagen, die ist über 1500 Meter bei den Frauen größer als über 5000 Meter. Und schon erst recht über 10.000 Meter und dass du da auch sehr, sehr schnell sein kannst, aber das ist noch weiter. Das habe ich schon verstanden.
Ja, also 25 Runden auf der Bahn.
Ja so. Wobei ich habe gehört, Isabel hat ja ganz...
Sie hat gerade übrigens das Vögelchen gezeigt. Ja, voll das 25 Runden auf der Bahn, habt ihr sie mir alle.
Ja. Also ich habe ja auch gehört, Isabel hat schon hier und da ein ganz gutes Händchen gehabt für 5.000 Meter Läufer und auch 10.000 Meter Läufer.
Vielleicht.
Ja, sie erkennt das Talent. Ja. Aber macht das nichts mit dir, wenn du bist ja jetzt, also die deutschen Meisterschaften 10 Kilometer waren in Uelzen und das war jetzt ja nicht, sagen wir mal, eine zweitklassige Veranstaltung, da war Alina Reh, ja, die schlägt man nicht mal so eben. Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du auch gesagt hast, ja, ich hatte irgendwann einen Hänger und das war eher so bei Kilometer 4, 5 oder sowas, ne? Also da ist noch lang bis ins Ziel. Ja. Aber irgendwas muss doch dann nachher nochmal Klick gemacht haben, ja. Gehst du da nicht dann doch mit Gedanken nach Hause und sagst so, oh ja, war schön, aber nee.
Also ja doch, klar, also das Rennen hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, als ich dann diesen Tiefpunkt überwunden hatte. Und ich glaube auch so ein bisschen, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber mein Selbstvertrauen über 10 Kilometer ist irgendwie schon sehr hoch, weil ich einfach sage, ja, so 3:10 kann ich ja voll easy laufen im Training. Ich muss ja nur 10 Mal ein Stück.
Okay, das sagt auf der einen Seite natürlich sehr viel über das Training bei Isabel Baumann aus, ja, wenn du so da rangehen kannst. Ja, und das, Entschuldigung, Kinder, was ihr hier macht, ist Joggen. Das hört sich cool an, ne, Philipp, wenn man das
absolut
sagen kann.
Absolut. So habe ich mir das beim Marathon auch gedacht. Da habe ich aber festgestellt, 42 Kilometer sind doch ganz schön lang.
Ja, genau. Und ja, also keine Ahnung, ich gehe da noch mit so einer gewissen Lockerheit und so ein bisschen spielerisch dran. Und das will ich mir auch irgendwie noch bewahren. Deshalb denke ich wahrscheinlich bewusst auch noch gar nicht so darüber nach, sondern lasse die Dinge einfach über mich kommen. Mhm. Mir macht das Training schon unheimlich Spaß, gerade das Wintertraining, was auch sehr crosslastig und natürlich sehr ausdauerlastig ist. Von daher, glaube ich, entwickelt sich das auch sehr gut. Und dann glaube ich, okay, klar, hoffe ich doch auch, dass ich eine gute 5 laufen kann. Aber trotzdem glaube ich, ich bin einfach noch schnell genug, um noch eine ordentliche 1500 zu laufen. Glaube auch, dass natürlich international die 1500 Meter ein Pokerspiel sind. Das weiß ich auch, bei internationalen Wettkämpfen ins Finale reinzukommen, das macht man halt nicht immer so locker, wie ich es 2017 halt gemacht habe. Da, keine Ahnung, hatte ich einen Lauf und habe mich taktisch sehr gut angestellt. Das muss aber auch nicht immer passieren. Also ich bin jetzt auch schon mehrere Male gescheitert, wieder so weit vorzudringen. Und deshalb, ja, kommt es mir wahrscheinlich auch zugute, dass es bei der EM wahrscheinlich auch nur einen Lauf geben würde, über 5000 Meter, wenn ich denn 5000 Meter laufen würde, dass ich da auf jeden Fall die Körner für den Schlusssport vielleicht noch eher habe, als wenn ich über 2 Runden laufen muss.
Also da überlege ich natürlich ganz kurz, kann man doppeln? Nee, ne?
Boah,
ich doppeln, sowas bei Europameisterschaften ist natürlich der Zeitplan noch enger, ne? Also sind 2 Tage weniger oder 3 sogar, glaube ich. Das ist dann noch schwieriger. Ich weiß gar nicht, wann die 5 sind. Ich weiß nur, dass Marathon, ja, da haben wir noch gar nicht gesprochen hier drüber, oder Philipp? Haben wir über die Petition schon gesprochen?
Haben wir noch nicht, nee, tatsächlich.
Nee, haben wir noch nicht, ne? Die Marathonläufer machen ja noch eine Petition, ja, weil wir uns ja so beklagt haben in den letzten Jahren, so halb zu Recht und ein bisschen auch nicht zu Recht über die Bedingungen in Tokio und in Doha, ja, weil es da warm ist, völlig überraschend. In Hawaii ist übrigens auch warm, aber da sind das dann Helden, die da Marathon laufen, nachdem sie 180 Rad und 3,8 geschwommen sind. Dass die Münchner zusammen mit dem Europäischen Verband jetzt auf die Idee gekommen sind, den Marathon der Männer um 11:30 Uhr,
die haben gedacht, also
ja, im
genau
August,
das,
ja, also
mediale
das ist
Echo.
Da ist meistens auch sehr kalt in
absolut,
München.
Absolut, die haben gedacht,
München bekannt
Japan, für. Shitstorm über die Temperaturen, Verlegung nach Sapporo, Doha, Shitstorm, Mitternachtsmarathon. wir hauen es 11.30 Uhr rein im August, Shitstorm. Das ist viel besser. Das, ja, keine Ahnung. Also.
Die Frauen haben es auch nicht sehr viel besser, laufen am selben Tag, nämlich an dem Montag, ja, der wohl Ferien- oder Feiertag ist, weiß nicht ganz genau, jedenfalls in Bayern, um 9.30 Uhr. Das ist auch schon, ja, da ist das Ziel halt dann ja entsprechend am Vormittag. Also alles nicht cool. Ja. Also die letzten Jahre war es halt dann schon auch mal 30 Grad plus. Einfach Gaga, ja, dass man sowas macht, ja, also.
Ihr könnt auch manchmal einfach in einer klimatisierten Halle um 11.30 Uhr laufen, ist doch okay.
Wolltest du mal kurz ausrechnen, wie viele Runden das sind?
Also,
das ist was für dich zum Rundenzählen.
Ich glaube, das vorgeschobene Argument zuletzt war so ein bisschen, dass es irgendwie mit Fernsehübertragungszeiten und Zuschauerinteresse.
Das ist ja dann immer, ja, das Fernsehen.
Genau.
Ja, und das beim Fernsehen, also bei mir, ist sowas noch nie angekommen.
Ja, ich glaube, das sind auch so vorgeschobene Schutzbehauptungen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube jetzt, dass da kein großer Unterschied ist, ob du das halt morgens um 7.30 Uhr startest oder ob das dann um 11.30 Uhr ist. Ich glaube, das ist echt nicht so entscheidend für jetzt Fernsehen oder sonst irgendwas. Und wenn sich jemand das anschauen will, als Fan, sage ich jetzt mal, dann kommt der in München auch um 7.30 Uhr an der Strecke und also das ist halt einmal diese EM jetzt wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre gefühlt in München wieder und dann wird jetzt ein Fan sich nicht seine Entscheidung davon abhängig machen, ob er sich das for free an der Strecke anschauen kann, nur weil es 4 Stunden früher ist oder so. Also ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich finde es gut, dass es diese Petition gibt. Ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen eingebunden. Da gibt es eine kleine Gruppe, logischerweise der potenziell Betroffenen, die da sich auch so abgestimmt haben. Ich bin gespannt, ob da noch was verändert wird. Ich war auch in dem Hinsicht, ich muss jetzt echt mal wieder für den DLV öfters meine Lanze brechen. Also auch da war ja in der Vergangenheit nicht immer so, dass das so, dass der Verband sich an die Seite seiner Athleten gestellt hat bei solchen Themen. Aber auch hier sowohl der Herr Kessing als auch ihr Idris haben zumindest.
Das eine ist der Präsident,
genau, ne,
nochmal für alle.
Haben da öffentlich ihre, wie soll ich sagen, ihren Support kommuniziert und dass sie da doch auch das nicht so einsehen, dass diese Startzeiten so sind, wie sie sind.
Ja, also Hitzelauf oder lieber nicht Hitzelauf, Anna? Das sind ja auch so Typfragen. Ne? Bist du eher bei der Hitzefraktion oder eher bei
Ich glaube, für 1500 ist noch, also ich fand es bei 1500 ganz geil noch, aber ich bin gespannt, was Hannah sagt.
Tatsächlich glaube ich, ist Hitze schon okay über 1500. Mhm. Über 5000 würde ich sie jetzt auch nicht so gerne haben. Was bei mir eher der Knackpunkt ist, ist Sonneneinstrahlung. Also ich kann eher nachts bei 30 Grad 5000 Meter laufen, ist besser, halt auch nicht
das,
ideal.
Das war doch so, ne, in den USA, oder? Da seid ihr relativ spät gelaufen,
ja,
ne?
Genau. Aber um 12 Uhr mittags, die Sonne, die laugt dich einfach so aus. Also nur Chance. Also mich hat es ja auch in Tokio so zerrissen, selbst es war nur 1500 Meter, aber ich war einfach durch. Also Hitze okay, aber Sonne, nein.
Mhm.
Also in einer gut klimatisierten Halle, so wie in Belgrad, ja, irgendjemand muss für dich das Rundenzählen übernehmen, dann klappt das schon. Dann muss jemand die Augen zumachen, wenn du an der Tafel vorbeikommst. Ja. Auf was anderes konzentrieren. Ja. So, was machst du jetzt noch? Was sind deine Lieblingseinheiten die nächsten? Was sind es jetzt noch? 2 Wochen, ne? Ja, 2 Wochen noch, ne? In 2 Wochen seid ihr schon fast da, ja?
Ja, ich weiß noch, ich habe den Reiseplan noch nicht erfahren, aber ich gehe davon aus, was mache ich jetzt noch? Also, ich mache heute noch Krafttraining. Da geht es jetzt gleich noch los.
Okay.
Ich nehme den Marcel mit.
Aber das hat sich übrigens auch glaube ich, verändert, ne? Unter Isabel.
Ja, genau. Ja. Also, ich habe zum ersten Mal, seit ich mit Isabel zusammen trainiere, hat aber auch Jackie eher mein Krafttraining zeitweise übernommen gehabt und ein bisschen mehr mit der Langhantel gedrückt, was mir ganz gut tat. Und ja, das mache ich heute Kraft. Ich nehme den Marcel mit, damit er auch mal wieder ein bisschen trainiert.
Sehr schön. Der arme Kerl.
Und ansonsten steht noch, keine Ahnung, also ein paar Bergläufe am Wochenende und ich glaube, nächste Woche gibt es so ein Abschlussprogramm mit 1400 im Wechsel, so etwas. Also wo man auch nochmal diesen letzten Punch üben kann.
Das machst du dann aber auf der Bahn oder schon auch in der Halle, weil das ja jetzt schon anderes Laufen ist, ne? Durch die überhöhten Kurven und so, ja, das ist schon ein bisschen anders, ne?
Ja, weiß ich jetzt tatsächlich noch gar nicht genau.
Weil Hanna noch nicht weiß, wo sie nächste Woche ist, wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Ihr trainiert doch auch hin und wieder, wenn ich das richtig bei der 100-Jahr-Feier im Glaspalast in Sinnenfingen,
genau,
ne? Also in der Heimat von
Philipp. Die Halle kenne ich sehr gut.
Ja, das wurde da ja ganz stolz erzählt.
Ja, Also entweder wir sind in Glasballast oder sind draußen, weil wenn es, keine Ahnung, 15 Grad draußen hat, dann bleibe ich draußen. Ich muss dieses Hallen.
Die Luft ist doch, kommst du ehrlich, die Luft ist schon, die ist einfach geil in so einer Halle, oder?
Ja, ja, vor allem wenn man abends dann läuft, wenn schon alle Wettkämpfe durch sind und die Luft am schlechtesten
ist. Die Lunge, ich weiß nicht, die Lunge in der Halle ist bei mir auch immer so krass gereizt gewesen danach einfach, aber ja, vielleicht weil die Luft so trocken ist oder so, ich weiß auch nicht.
Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war jetzt im Januar total dankbar, dass wir rein durften, auch wenn die Luft schlecht war, aber ich war Anfang Januar 2 Wochen in Monte Gordo gewesen, also in Portugal im Trainingslager. Und ich habe, glaube ich, 4 Wochen gebraucht, um mich an die kalte Luft zu gewöhnen. Ich konnte das nicht mehr atmen, keine Ahnung. Deshalb war ich froh, irgendwann auch mal im Glaspalast laufen zu dürfen, weil da war es halt einfach wärmer.
Ja, voll.
Sie hören das Luxusleben der Mittelstreckenläuferin, noch nicht Langstreckenläuferin, Hanna Klein. Ja, es ist dir zu kalt draußen, also geht sie in die Halle. Ja, so kann man schon mal sagen. Ja.
Für Tempoläufe.
Ja, mein Gott, ein bisschen Schmerz muss schon sein, ne, im täglichen Alltag. Ja,
ja, Hanna.
Hanna, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei den tollen Einheiten, die du noch machen darfst vorher. Ja, und vor allen Dingen ein super Erlebnis und ein spannendes Rennen in Belgrad. Ja, ich werde das sehr intensiv verfolgen, weil ich die nachrichtliche Versorgung für die ARD mache. Weißt du schon, wann du läufst? Die Sessions sind immer abends, ne?
Ja, ich glaube schon, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht morgens um 7 laufen.
Ja, aber es gibt auch Vormittagsfinals tatsächlich. Okay. Ah. Also zum Beispiel Dreisprung, ne, mit Max Hess ist an einem Vormittag.
Ah ja, okay, ich glaube.
Ja, das ist halt ja. Ja, aber das ist immer unschön, ne, wenn so Sachen in den Vormittag gelegt werden für andere Zeitzonen in der Welt, logischerweise, ja. Und dann muss man plötzlich einen Vorlauf morgens um 10 laufen. Das ist auch nicht so einfach, ne? Ja.
Das stimmt.
Ja, und dann Vollgas auf eine spannende Saison, ne? Mit 5.000 und 10.000 Meter beim Weltmeister. Nein.
Ich glaube Marathon
auch,
dann.
Auch noch, wird noch mit reingebaut auch noch.
Ich hätte noch eine schöne Empfehlung, der Bert-Marathon, ne? der super. 160, das läuft sich wie nix. Barclay-Marathon. Ne? Da halte ich euch, liebe Leute, zu Hause auf dem Laufenden in der nächsten Woche. Ob das die Marina Colassa, so heißt die, geschafft hat, als erste Frau diesen Marathon zu beenden, das wäre schon eine coole Geschichte. Und super spannend und vielen Dank, Anna, dass du für uns Zeit hattest.
Ja, vielen Dank. Ja. Wir haben natürlich wie immer überzogen. Ich habe gesagt, wir sind eine Stunde mit dir vielleicht am Machen, aber es ist natürlich schon wieder drüber. Ich hoffe, Marcel ist noch, wie soll ich sagen, er wartet noch auf dich, damit ihr zusammen ins Krafttraining fahren könnt. Liebe Grüße natürlich von uns an Marcel auch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat uns sehr gefreut. Und ja, wie Ralf schon sagte, wir drücken dir die Daumen natürlich für Belgrad und für alles, was sonst noch dieses Jahr ansteht.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
Ja, und ihr Lieben, denkt nochmal an unsere kleine Challenge. Die läuft auch noch 2 Wochen, ne? 2 Wochen oder 3 Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Aber ihr seid sehr, sehr gut unterwegs, Leute, muss ich schon sagen. Also das läuft fantastisch, ja. Auch wenn wir ja das ein oder andere Mal Probleme mit unserem Tracking hatten. Aber wir sind weit, weit über die 77.000 hinaus. Also ihr könnt euch auf ein paar Präsente freuen, die verlost werden.
Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, sammelt weiter Kilometer. Ich werde das heute nicht mehr machen, aber ich werde das morgen wieder machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.